Erfolg war für mich immer und ist immer noch, dass ich das machen konnte, was ich wollte. Ich habe nie etwas veröffentlicht, was ich nicht wollte. Und dass ich doch finanziell von der Musik bis jetzt gelebt habe.
Herzlich willkommen zum Soundcheck-Tag Nummer 7. Die Zeit vergeht so rassig, jetzt sind wir schon beim Nummer 7 und ich habe so spannende Gespräche führen mit wunderbaren Menschen. Und es findet kein Ende, es geht einfach weiter und da bin ich sehr dankbar, dass ihr da dabei seid und zuschauen, zuhören und hoffentlich abonniert auf YouTube, Spotify, wo auch immer ihr das hört, schaut. Mein heutiger Gast ist ein unglaublicher Entertainer mit einer Ausstrahlung auf der Bühne, die sich aber dermassen sowas von gewaschen hat. Er ist ein Wahnsinnssänger. Er ist ein Wahnsinnsschauspieler und er ist mein Nachbar. Quasi. Hoi, Michael von der Heide. Ich wollte das Witz machen, dass du jetzt da mit dem Nachtzug da angekommen bist und stundenlang.
Ja, für mich ist schon Nacht gewesen.
Schon ein bisschen. Mega schön bist du da.
Danke für die Einladung.
Wie haben wir uns kennengelernt? Magst du dich noch erinnern?
Den Tag weiss ich nicht mehr genau, muss ich sagen. Aber ich weiss es schon. Oder willst du es erzählen?
Es ist, glaube ich, im 19. Warte, ich habe mich ja vorbereitet. Weißt du, muss ja, oder? 1994 ist ja das grossartige Ohrwurm ein Album rausgekommen.
Ja.
Und dort hast du einen Song drauf.
Und ich habe dich kennengelernt, da im Studio.
Ich glaube fast. Okay, bin ich glaube, man hat zwangsläufig müssen zu mir
kommen. Ja, genau, es ist alles da aufgenommen worden.
Es ist fast ganz alles. Also 80% ist bei mir aufgenommen worden. Wer kocht heute?
Ja.
Hat's geheißen?
Wer kocht heute? Ein Kultsong.
Ein Kultsong?
Kleine Kinder rufen mir heute noch an. Ist das der mit dem Pipi-Kacki-Brötli?
Mit dem tust du dich gerne identifizieren.
Ich muss halt, oder? Ich stehe zu dem. Aber ich muss sagen, das war ja ein Projekt, wo eben du und der Michael Lewinsky hat das, glaube ich, initiiert.
Der Michael Lewinsky hat es initiiert.
Gell, er hat es initiiert. Mhm. Und hat dich natürlich ins Boot geholt. Und wir sind auch befreundet gewesen. Und ich bin aber damals noch nicht so bekannt gewesen. Das heisst, ich habe am Schluss hat's noch 2-3 Texte übrig gehabt, für die, wo man nicht so kennt hat. Und dann ist das und noch ein anderer Text gewesen. Und das ist der weniger schlimme Text für mich. Ich muss jetzt ehrlich sagen.
Der Pipi-Gacki-Brötli.
Ja. Ich finde, auf dem Album hat's auch schönere Lieder und schönere Texte. Aber ich habe ihn dann vertont, den Text, und ich finde ihn passend. Also, es hat gestimmt.
So.
Ja.
Das war die erste Begegnung, gell?
Ja.
Und dann haben wir ja ESC. Damals hat es ja noch, glaube ich, Eurovision de la Chanson
geheißen. Grand Prix Eurovision de la Chanson.
Oh, mais oui.
Genau. Und mais oui. Das war, wir haben zusammen das Lied «Bye Bye Bar» für die deutsche Vorausscheidung 1999. Ja, und das war, weil, warum sind wir an der deutschen Vorausscheidung? Weil die Schweiz das Jahr vorher letzt worden ist, im 98. Damals hat es wirklich zum ersten Mal geheißen «Zero Point».
Wow.
Und die Schweiz hat müssen pausieren. Also damals hat es noch nicht die 2 Halbfinals gegeben, die es jetzt gibt. Und der Ost ist gerade aufgegangen. Es hat also zu viele Länder gehabt und die letzten 5 oder 6 haben dann müssen pausieren. Und die ARD hat gefunden, sie geben einem Schweizer Künstler oder einer Schweizer Künstlerin einen Startplatz.
Gnade quasi.
Ja, genau, Gnade. Asyl.
Asyl.
Und ich bin da aber in der Hitparade gsi mit meinem 2. Album, 30 Grad, «Jeu d'amour», ein grosser Hit. Und meine Plattenfirma hat gesagt, das Schweizer Fernsehen würde gerne mich schicken. Und ich habe gesagt, den Scheiß mache ich sicher nicht. Also, ja, als Kind bin ich ein riesen Fan gsi.
Ich habe doch gar gemeint, ja.
Ja, ich habe ja mein Erleuchtungsmoment kann 1980, wo Paola die Schweiz vertreten hat, Cinema.
Es sind keine 3 Minuten vergangen. Ich dachte, wie lange geht es, bis Paola kommt?
Ja. Also ESC, ich und Paola gehören zusammen. Mhm. Also ohne Paola gäbe es mich und den ESC ganz sicher nicht. Mhm. Also, und so ist das gewesen. Und als Kind habe ich dann auch geträumt, also ich habe ja dann meinen Eltern gesagt, wo sie das so toll gemacht hat, sie ist 4. geworden, ich werde auch mal Sänger. Ich gehe auch an den Grand Prix d'une Chanson als 9-Jährige. Habe ich das gesagt? Natürlich noch nicht können Grand Prix Eurovision de la Chanson sagen. Und ich habe gesagt, ich werde, falls ich mal eine Frau wird heiraten, dann Paula oder keine. Bei dem bin ich geblieben. Und gut, und dann habe ich den ESC, ich muss ein bisschen ausholen,
ja,
damit man das wirklich versteht, die Leidenschaft, oder später, warum man sich das überhaupt nicht haben will. Und das war immer das Highlight gewesen, vom Jahr, also in den Anfangs 80er, noch mit dem grossen Orchester, Johnny Logan, also hat ganz viele grosse Künstler und Künstlerinnen gegeben, oder auch gerade als Kind hat einem auch die Nicole ein bisschen Frieden ist einem geblieben, und auch die Schweizer Daniela Simon, so zweite geworden ist, mit «Pas pour moi», dann später Céline, ist auch noch in den 80er gewesen, Céline Dion mit «Ne partez pas sans moi» vom Attila Sheriff du komponiert. Und das hat mich total interessiert, und auch die französische Musik, also ich bin ja, eigentlich durch Paola, durch das Cinema, wo sie Französisch gesungen hat, sehr, also, verliebt sie auch in das Französische und immer in die französischen Chansons. Und gut, zu guter Letzt, dann bin ich auch dann ein bisschen älter geworden, und dann ist der Eurovision Song Contest in den 90er oder der Grand Prix eigentlich grässlich gefunden. Also, man entwickelt sich ja als Mensch, oder ich bin ja dann auch Sänger geworden, und ich habe das wirklich auch zum Teil so billig, und also auch ab dann, wo eigentlich der Computer Einzug gehalten hat in die Musik.
Hat es ganz üble Sachen
gegeben? Hat es beim Grand, also generell üble Sachen gegeben, aber beim Eurovision Song Contest, wo dann zum Teil Halborchester, hat es einfach so schlimme Sachen gegeben. Und dort habe ich dann gefunden, also das mache ich sicher nie, weil ich ja dann 98 schon ein etablierter Künstler war und man hat einfach gewusst, das macht man nicht. Also das versaut er eigentlich, wenn man jetzt schon eine tolle Starkheit, also das geht nicht. Jetzt habe ich ein bisschen lang ausgeholt, gell?
Für das sind wir da.
Und da habe ich eben gesagt zu meiner Plattenfirma, BMG war das damals, habe ich gesagt, das eigentlich mache ich sicher nicht. Und sie waren nicht amused gewesen, aber sie haben gesagt, sie garantieren mir aber, dass mein Album bei der RCA Hamburg rauskommt, wenn ich das mache.
Oh, Druckmittel.
Dann mache ich es halt.
Klar.
Ja, so war das. Und dann habe ich das gefunden, komm, also ja, sie haben mich angefragt, das ist auch ein anderes Standing, als wenn man sich eben bewirbt oder so. Und dann habe ich verschiedene Songwriter und Songwriterinnen in der Schweiz gefragt, oder Texter, ob sie Lust hätten, für mich, für den Anlass ein Lied zu schreiben. Und da hat ja der Micha den Text gemacht und du die Musik von dieser
Beiteilung. Unter anderem. Thomas Fessler hat da auch einen grossen Teil dazu.
Genau, und hat es ja dann produziert. Und das Lied hat dann internes Rennen gemacht, und ich bin mit dem Lied und mit dir und euch allen auf Bremen.
Ja, das war legendär. Ja. Legendär. Und man muss sagen, stolze Vierte.
Genau.
Sind wir geworden, oder bist du geworden?
Stolz, ja genau.
Schon.
Ich weiss noch, wo wir die Pressekonferenz aber in der Schweiz im Schweizer Fernsehen gemacht haben, weiss ich noch, dass Sandra Studer hat den Song damals auch zuerst mal gehört. Er hat gesagt, ja, das Gott, du gewünschst! Und dann habe ich meinst du? Ja, man hat die anderen Songs noch nicht gehört. Und man hat sich das können vorstellen, weil halt man ja dann dort ist und probt und viele Leute.
Euphorie.
Euphorie. Und es hat ja total Spass gemacht, muss ich dann sagen. Also für das, dass ich gefunden habe, es ist ein riesen Seich. Es war eine Woche dort mit Proben, man ist so zusammengewachsen. Es ist einfach doch ein grosses Erlebnis. Und auch dann die ESC-Fans, der Support und auch in der Halle.
Es ist eine eigene Family, so, hä?
Ja, es ist eine grosse Family, muss man sagen.
Vor allem eine grosse, ja.
Genau, eine grosse Family. Aber man hat gemerkt, es ist etwas Tolles. Also, der Moment. Und das war für mich dann gewesen. Und eben Vierter geworden, das war egal gewesen. Also, ich weiss noch, die Sonntagszeitung hat titelt «Weine nicht, kleine Diva». Später bin ich eine grosse Diva geworden. Und das hat, ist alles tipptopp gewesen. Vor allem, ich habe mit dem Lied «Bye Bye Bar», die Leute können ja das dann nachhören oder nachschauen, den Beitrag.
Den mit der Linken.
Ja, genau. Da hat Tanja Dankner den Chor gemacht und Nubia sind im Chor gewesen. Der Willi Spiess, mein Partner, hat Kostüm gemacht. Also wir haben alle toll geschafft, und es ist alles auch ein bisschen Family und am Schluss wie eine Band gewesen. Also es ist ja nicht so etwas, zum Teil haben die Leute das Gefühl, ESC ist so etwas Künstliches. Was zum Teil auch ist, aber bei uns ist das auch ganz natürlich gewachsen oder in der Freundschaft. Mhm. Und das macht natürlich einfach Spass. Also.
Den Song «Bye Bye Bar», den wir am Schluss von dem Podcast, habe ich die grosse Ehre. Mit dem Dani von der Heide.
Genau. Vielleicht singt er dann auch wie Dani.
Genau. Mit dem Michael von der Heide spielen wir eine Balladenversion von dem Song. Freue ich mich sehr.
Freue mich auch, bin sehr gespannt.
Ich bin sehr nervös, aber
sicher
das wird,
gut.
Ja, schon
ein bisschen. Ich auch. Ohne Chorsängerinnen.
Ja. Aber ein Choreo haben wir eingeübt.
Haben wir? Hast du schon wieder nicht vergessen? Aber ich bin für alles.
Hey, das ist ja ein unglaublicher Weg, den du da gemacht hast. Ich mag mich erinnern, der Michael Lewinsky hat mir vor x Jahren mal erzählt, er sei an einem Fest gewesen. Und dort hat einer gesungen. Der Michael von der Heide. Irgendwie ein WG-Fest, irgend so etwas Reibs. Mm-hmm. Und seine Worte waren, der wird mal gross. Hat er gesagt, der Micha.
Hat er echt gemeint, grösser, wie ich dann geworden bin. Aber
magst du dich an den Abend noch erinnern? Weil dort hat er dich irgendwie das erste Mal gesehen und ist hell begeistert.
Ja, ich kann mich tatsächlich erinnern, vor allem kann ich mich an den nächsten Morgen erinnern. Er hat mir wirklich angeläutet und gesagt, du musst, ich finde dich super, du musst eine Platte machen, du musst, das wird etwas mit dir. Und ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, also ich habe auch nicht gewusst, was eine Plattenfirma ist. Also ich habe niemanden aus dem Business kennt in dem Sinn. Also ich bin auftreten mit der Lili de Pink, Pianistin. Sie war früher in der WRK-Band und ich war halt bei der WRK Babysitter von ihrem ersten Bub. Und so habe ich die Pianistin kennengelernt und wir haben gespielt eben so an Fester oder illegalen Bars. Und ich habe auch schon ein paar Songs selber geschrieben, aber wir haben auch viele fremde Songs. Also egal, auf jeden Fall, der Micha hat mich in dem Sinn hat er mich entdeckt und er gesagt, so cool. Du musst etwas machen, ein Demo und schick das. Ich glaube, so hat er gesagt, der Tudor, ich kenne da jemanden. Es gibt ein Management, die haben gerade aufgemacht, Außerhaus, Gerda Trimmel und der Lorenz Hauser, Leute denen auch noch an. Habe ich dann auch angeschaut. Also er hat das alles auch, also er hat mich wirklich entdeckt, muss ich sagen.
So cool. Ja, so Micha cool. Kommt andauernd vor in dem Podcast.
Verrückt.
In dieser Reihe. Ja. Es ist unglaublich, also jeder zweite Gast, der Michael Lewinsky.
Wir müssen wieder mal etwas mit ihm machen, muss ich sagen.
Schon?
Ja. Also ich habe ja immer wieder mal geschafft mit ihm, aber ich habe noch schnell sagen, wegen dieser Bye-Bye-Bar ist das auch so toll gewesen. Also auch die Melodie ist super, aber der Text ist so passend war für mich auch das Ironische, wo ich dort auch gewusst habe, ich stehe 1000% zu dem, ich kann den gut performen und auch wenn man eben nicht gewinnt oder nicht führen kommt, macht das gar nichts mit so einem tollen Lied, wo mir auf der Leib geschneidert ist. Also, und ja, das
ist schön, wenn man sich dann nicht, weißt, so zurückschaut, Jahrzehnte, und muss sagen, ja, es ist also gerade ein bisschen... Ja, kann man das rausnehmen bei YouTube? Weißt, aha, so,
das finde ich auch. Aber so etwas hätte ich wirklich, habe ich nie gemacht. Ja, bin ich ganz,
bist verschont.
Irgendwie geschmacklich. Also gut, ich habe auch viel Trash gemacht, aber auf das stehe ich zum Teil. Oder? Ja. So ist. Aber
es gibt ja guten Trash.
Ja, und ich habe nie etwas gemacht, wo ich jetzt rückblickend bereue oder sage, oh, ist das peinlich. Also habe ich wirklich nie gemacht. Also, oder mir ist nichts peinlich, sagen wir so.
Das war der Abend.
Ja.
Und dann ist ja dein Debütalbum rausgekommen.
Und hat eine riesige Resonanz gehabt. Auch viel verkauft, muss man sagen, für ein Debütalbum in dieser Zeit. Über 10'000 Mal bei diesem kleinen Label Tudor. Wow. Und dort habe ich sind auch ein bisschen Hits drauf gewesen. Also einer hat geheissen Erfolg, wo der Micha auch geschrieben hat. Für ein bisschen Ehre, für ein bisschen Raum, für ein bisschen Geld, für ein bisschen Welt mache ich alles, was ich kann. Nur einen Erfolg will ich halt haben. Ich habe gestern am Teufel meine Seele verkauft für ein Video auf MTV, etc. Und ich, also, alles Wüste in diesem Song. Also quasi für den Erfolg. Ich mache auch Schweizer illustrierte, Home-Stories und so. Alles, was dann passiert ist, ist in dem Song.
Ich hocke auch in die Badewanne rein, genau. Mit dem Güppli und die Füssli draussen, so quasi.
Genau. Also ganz ein schlimmer Satz. Micha, das würde ich aber heute wirklich nicht mehr singen. Also ich würde es jetzt singen, wenn ich noch singe, aber und für einen Satz im Heft vom sodomistischen Club mache ich es ausnahmsweise auch mal mit einem Schaf. Das ist auch drin gewesen. Also wirklich, aber es ist natürlich auch...
Jugendlicher Wahnsinn, Herr Lewinsky.
Es ist ja nicht ein autobiografischer Text, sondern es ist auch ironisch gewesen. sein für Leute, die das wirklich machen, alles machen für den Erfolg.
Ja, ja.
Was ich ja dann am Schluss ja nicht gemacht
habe. Ja, 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 klar.
Aber da hat er mich, also irgendwie hat er mir das schon zutraut, dass ich das kann singen, dass ich das vertritt. Und es ist natürlich auch so hysterisch gewesen. Aber mit dem Lied habe ich total auch für Aufruhr gesorgt. Also,
mit den Grenzen spielen, oder?
Ja, und der Schawinski zum Beispiel hat mich sofort eingeladen in seine Sendung. Also, er hat gesagt, das hat man ja noch nie gehört in der Schweiz. Das ist auch so. Also, man hat da auch ein bisschen provoziert, polarisiert. Und das erste Album ist auch dann überall besprochen worden. Also, das hat es gebraucht für den grösser Erfolg.
Der erste Schritt so quasi. Aber was ist denn dazwischen alles passiert? Also ich meine, zwischen dem Abend, wo man entdeckt worden ist, bis, ich gehe jetzt trotzdem mal schnell zu dem zweiten Album, wo ja dann doch die Radiosingle so zünftig eingeschlagen hat. Ja. Da ist einiges passiert. Und wie viele Jahre sind da dazwischen gewesen?
Zwei, glaube ich. Nicht mehr.
Nicht mehr?
Nein. Aber ich habe ja dann, also der Micha hat mir ja, also angefangen habe ich ja, wenn ich ganz zurück darf, also ist ja alles halt relativ dann doch schnell gegangen, muss ich sagen. Ich habe angefangen mit so, mit eigenen geschriebenen Songs, also Text und Musik, Michael Wundreide. Und habe aber nicht so gut Klavier gespielt, dass ich mich jetzt selber an diesen Talentwettbewerb begleiten konnte. Also ich habe dann einen Pianist engagiert, habe manchmal verloren, manchmal gewonnen. Und das war auch wie eine Sackgasse, muss ich sagen. Also ich hatte es immer an Plattenfirmen gehabt, aber meistens Schlager aus dem Schlagerbereich. Und ich habe nicht genau gewusst, was ich will oder wohin ich will. Weil ein Singer-Songwriter bin ich auch nicht unbedingt gewesen, sondern ich habe mehr, also wie ich niemanden kennt, habe ich es halt selber gemacht. Mehr schlecht als recht, aber es hat dann doch ein paar Leute beeindruckt. Und einfach Schlager wollte ich nicht machen, das war für mich klar gewesen. Später spielen mit dem Schlager, mit dem Genre sehr gern, aber nicht ein eindeutiger Schlagersänger, wo sind Maria, ich liebe dich. Und so. Auch nicht Mario, ich liebe dich. Damals wäre das sogar undenkbar gewesen.
Ja, klar.
Und dann habe ich eben mit der Lili, ich habe Demokassetten verschickt an Clubs und an Bars und habe da schon Auftritte gehabt und ohne eine Platte. Und ich habe eigentlich schon viel gespielt, also für nichts, also das habe ich wie gewusst. Oder auch einfach, das hat, wir haben ja vom einen Auftritt an die Lili und ich, ist ein Nächster gekommen oder ein Übernächster. Also es ist auch ein bisschen gewachsen. Ich habe also relativ viele Gigs in Bern, in Zürich natürlich vor allem. Und dann hat man mal in Langquart gespielt, irgendwie in einem Steakhouse. Also, und der Michael hat mich ja bekannt gemacht mit der Agentur Ausraus, eben mit der Gerda Tremmel und dem Lorenz Hauser. Und die haben mir dann schon ein Türchen zusammengestellt, ohne Platte, wo ich so auch mal in einem kleinen Theater, also ganz klein, gespielt habe. Und, oder in der Künstlerbörse Thun einen Auftritt. Also durch das, und, also das muss ich sagen, ich habe viel gespielt. Und auch zwischen dem ersten und zweiten Album, ich bin dann auftreten, man kann ja da über Musik reden in diesem Podcast.
Bitte drum, gell? Unbedingt.
Bin ich eingeladen worden in der Roten Fabrik, hat es einen tollen Abend gegeben, der heisst «Die lange Nacht der Zürich-Bands». Und da sind aktuelle Zürich-Bands oder Sänger jetzt in meinem Fall eingeladen worden, Songs aus den 80er oder von anderen Zürich-Bands zu interpretieren und noch einen eigenen. Und da bin ich mit der Lili, habe ich von Lilliput und noch von der Vera K. habe ich einen Song gemacht und noch einen eigenen. Und dort habe ich Zibi Leberli kennengelernt. Wo aber der mich auch schon kennt. Und so bin ich auch ein bisschen in die Szene gekommen. Und sie ist dann in meine Band gekommen und Jean Zuber. Also irgendwie, und dann haben wir auch gespielt und dann hat sie die Platte gegeben. Also die erste.
Die erste.
Und, ja. Und dann haben wir einfach viel gespielt. Also ja. Es ist dann recht, ich habe dann schon, ich bin ja diplomierter Pflegefachmann ursprünglich und ich habe ganz schnell schon nicht mehr geschafft auf meinem Beruf, weil ich so viel Auftritt hatte.
Und hast du können leben davon?
Ja,
so auf einem
man hat auch ein bescheidenes Leben natürlich.
Ja, ja, aber klar, aber es hat funktioniert. Es
hat funktioniert, so cool, in einer Wege gewohnt und auch nicht so gedacht, man müsse viel Geld verdienen und so. Also manchmal eine Nachtwacht gemacht, noch im Rotkreuzspital und so, aber ich habe eigentlich dann nie mehr auf dem Beruf
eine feste Anstellung gehabt. Ja.
Nein, das habe ich nie gehabt. Ja.
So cool, oder? So cool.
Ja.
Und das ist aber noch bei der kleinen Plattenfirma gewesen, bei Tudor,
genau.
Gell, wo dann das erste Album kam.
Und das ist eben schon relativ erfolgreich gewesen. Und da sind dann die kommerziellen Firmen und so und auch das Fernsehen auf mich aufmerksam geworden. und mit meinem Management den neuen Plattendeal bekommen, wo dann Tudor also nicht so Freude gehabt hat natürlich.
Ja, klar.
Es war ein bisschen gemein im Nachhinein, aber es ist halt ein Business und ich habe mich nicht so fürs Business auch interessiert, sondern das ist, man geht ja mit dem tollen Management, mit der Gerda, ja, geht man weiter und...
Und es geht ein neues Türchen auf und das will mir ja wahr.
Und dann bin ich eigentlich in der grossen, grossen Musikwelt mit BMG. Mit allem Positiven und noch positiver.
Das erste Album, wer hat denn das produziert?
Das erste Album, ja, das hat auch der Micha initiiert. Ich habe ja gar nicht gewusst, also ich habe das schon gewusst von Platten, wenn man liest, ein Producer und so, bei den Grossen und so. Aber in der Schweiz, ich habe auch nicht, ich habe natürlich schon, Betty Leger hat mir gefallen und da hat man schon gesehen, Michael Cimbosse, Producer, aber das sind ja dann alles Ausländer gewesen, oder in England oder so. Und da hat der Micha gesagt, es gibt da in Zürich einen, der hat eine super Band, Thomas Fessler, der kann das sicher, oder der hat das, glaube ich, schon mal gemacht, gang zu dem. Da bin ich auch mit dem Kassettli zu dem
ist nicht wahr.
Fester, ja, aber auch der Micha hat das gewusst. Also muss ich sagen, es hat alles, der Micha hat mich eigentlich gemacht. Ja, das, muss ich
das
sagen.
Wird er gerne hören.
Ja, das stimmt auch.
So cool.
Und dann bin ich zu dem Fessler in seine Wohnung. Der hat ein Studio in seinem Schlafzimmer. Und hat anscheinend auch gefunden, also rückwirkend rührt mich das manchmal wirklich, wenn ich denke, wenn ich die Demos anschaue, denke ich, dass ihr etwas gehört sind in mir. Wirklich so toll. Weil, als ich jung war, habe ich schon gefunden, ich bin wahnsinnig toll, oder?
Ja, ja.
Weil man so jung ist.
Ja, natürlich.
Das gehört dazu,
ja,
oder? Aber rückblickend, oder auch, ich habe ja so ein Durcheinander, also ein Durcheinander gesungen, auch inhaltlich und stilistisch, wo man heute, vielleicht heute würde es wieder eher gehen, aber wo vielleicht vor 10 Jahren hat man jeder Sänger und jedem Sänger gesagt, das geht nicht, du musst dich entscheiden. Oder mindestens für 2 Sachen, das wird nichts. Und der Fessler hat das auch interessant gefunden. Und er hat das probiert dann in einen, nicht in einen einheitlichen Sound, aber er hat dann gesagt, du bist der rote Faden, deine Personality und deine Stimme. Und das machen wir so. Und dann hat, ja, in Schaffhausen beim Tom Etter in dem Star Trek Studio, haben wir das aufgenommen mit dem alten Walter Kaiser von den Kaiser Twins.
Legendär.
Ich war damals schon alt gewesen, jetzt ist er alt, ich bin auch alt. Der legendär Walter Kaiser, also auch durch den Fässer, der ja bei der Andreas Hollenweider Band gespielt hat, habe ich auch das Glück gehabt, dass alles qualitativ so toll war. Also es ist gerade...
Super Niveau, ja, genau. Absolut. Ja.
Also, wo ich einfach so angenommen habe, denke, das ist normal, das ist immer
das hört
so.
Sich so.
Genau.
Thomas Fessler, treu geblieben.
Genau, und er hat natürlich das zweite Album produziert. Ein bisschen hat der Markus Kühne, der Zina produziert hat, mit Golf, also die haben auch für Zina produziert. Und der Markus Kühne hat sich dort sehr mit elektronischer Musik auseinandergesetzt, lustigerweise. Und er hat ein bisschen das reingebracht und der Fessler ein bisschen meine Stimme und ein bisschen das Kommerzielle. Obwohl die Platte auch sehr noch experimentelle Sachen hatte, aber durch das schöne Amour, das Corinne Cochellas geschrieben hat für mich, wo es wirklich das Kommerziellste war und sie hat gesagt, ich mache dir einen Hit. Da hat sie wirklich auch gross gekotzt damals gesagt, ich schreibe dir einen Hit.
Ist nicht auch.
Ich weiss, wie es geht. Heute lacht sie auch. Es ist auch.
Aber sie hat nicht Unrecht gehabt.
Nein, und sie ist auch ein Glücksfall. Man muss es doch sagen. Man kann es nicht einfach steuern.
Aber sag mal, hast du gewusst? Hast du es gespürt?
Man hat natürlich dann so tolle Songs gehabt, wie «Der Briefträger ist tot», die das Album kennt, wo total Kult geworden ist, wo Milena Moser geschrieben hat. Und wirklich brachiale Musik. Und es hat diverse Sachen gehabt. Auch ganz ein schönes Duett mit der Betty Legler und mir, nur mit der Handorgel, die sie gespielt hat. Aber bei dem «Je d'amour», das habe ich gewusst. Und ich habe fast hinterrücks mit der Plattenfirma auch darauf gepocht, dass das die erste Single wird. Und Produzenten haben das auf keinen Fall wählen, weil nicht. Das nicht repräsentativ war für das Album. Sie haben gesagt, das ist falsch für das Album. Aber ich habe es einfach geschmeckt. Und ich habe gedacht, ich werde da, und das habe ich eigentlich auch ein bisschen wollen, in der Breite, ich will auch im Fernsehen auftreten. Ich will auch, dass mich viele Leute kennen. Und da haben wir das fast ein bisschen hinterrücks. Auch mit dem Rolf Schlupp, der Promo-Gott von damals und auch von jetzt noch, haben wir das wirklich initiiert. Und ich weiss noch, die Producer sind nicht happy gewesen.
Erstaunlich. Weißt du, jetzt rückblickend, oder? Ja. Erstaunlich.
Ich habe dann, glaube ich, sogar gesagt, Plattenfirma will es halt unbedingt.
Aber da hast du gedacht, okay, das mit dieser Single, das könnte irgendwie funktionieren. Ja. Aber hast du dort schon ein bisschen geahnt, was da für eine Karriere auf dich zukommt? Also hoffen tut man es ja immer.
Ja gut, gell? Ich war ja immer fleissig gewesen, und du sagst jetzt Karriere, ich nenne es überhaupt natürlich nicht so. Mhm. Also ich finde, der Stefan Eicher hat eine Karriere gemacht, Yellow. Und ich habe auch Erfolg, aber ich habe einen musikalischen Weg. Also bei mir ist es immer so ein bisschen Wellen, also bei allen ist es ein bisschen wellenartig. Aber Karriere finde ich jetzt bei mir ein grosses Wort. Ich wollte einfach spielen, ich wollte auch mit Musikerinnen und Musikern arbeiten, mit den Tollen. Ich wollte auch, also ich bin dann ja schon schnell als St. Galler Open hergekommen, Gurten, Gampel, all das, also schon big dann. Also, und das wollte ich schon wollen, aber dass es passiert, ist mir auch klar gewesen. Also eben, ich habe es so gefunden, ja klar. Mit diesen guten Leuten, die ich zusammen
geschafft habe. Muss es einfach klappen?
Ja, es musste klappen, ja. Ich hatte ja auch so tolle Leute gehabt, wo, wie Fürsprecherinnen und Fürsprecher, dass Milena Moser mir Songs schreibt oder auch der Martin Sutter, der Schriftsteller. Das ist viel vor seiner Zusammenarbeit mit dem Stefan Eicher. Also Stefan Eicher hat ihn als Songwriter durch mich kennengelernt.
Ach, schau
ja, an. Und wenn ich manchmal sage, ja, der Martin Sutter hat für mich geschrieben, ah ja, hat er auch für dich, gell? Sag ich,
Moment.
Zuerst für mich. Aber, so. Grossartig. Ja, aber das ist halt dann, und es war auch Zeit gewesen, muss ich sagen, also jetzt rückblickend. Es war Zeit gewesen, medial, man hat über meine Androgynität geredet, über das Frechsein. Ich bin in den Interviews, ich bin sehr beliebt gewesen, also nicht bei allen, aber im Fernsehen, weil ich nicht so brav geantwortet habe wie andere. Ich bin schlagfertig gewesen, ich habe zum Teil übertrieben. So, oder auch von den Outfits bin ich nicht so gewesen wie viele Schweizer Sänger.
Also dort hat schon ein bisschen den Entertainer durchgedruckt.
Absolut. Aha. Ich bin ja Entertainer in dem Sinne, jetzt ist es, stimmt es auch, muss ich sagen, aber ich habe ja eigentlich wollen, also auch ein Vorbild war für mich gewesen, jemand wie Susan Vega oder der Stefan Eicher, der eher ein bisschen schüch ist auf der Bühne und dann so...
Ein bisschen geheimnisvoll.
Ja, genau, ja, aber ja. Ich habe schon damals bei den Liedern, wenn ich unsicher war zwischen den Liedern, habe ich einfach quatscht. Aha. Oder auch blödes Zeug erzählt und die Leute haben das geliebt. Also das ist aus Unsicherheit entstanden. Und wenn ich habe dann auch später mal bei einer Tournee fast nichts gesagt und dann die Leute gesagt, das geht nicht, das ist schade, red doch wieder. Also wir kommen eigentlich vor allem weg.
Also, ich mache im Fall auch noch Musik.
Ja, Cori Cochelas hat mir vor Jahren mal gesagt, komm, hör doch auf, singen, mach Comedy, funny makes money. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, aber ich mache doch so gerne Musik.
Scheiße, also,
ja, scheiße eigentlich. Aber ich verbinde es ja immer.
Oder? Wie du vorhin gesagt hast, du bist Pfleger gewesen, gell? Das machst du jetzt noch ab und zu?
Ja, wieder, lustigerweise. Mhm. Ich bin ja noch fast 30 Jahre ein Wiedereinsteiger. Mhm. Ich habe eine Show gemacht, eine Hommage an Paola, um es wieder mal
ja, schau
zum,
an.
Zum Paola wieder mal ins Spiel zu bringen. Vor 10 Jahren ist es genau. Mhm. Und dann ist eine ehemalige Arbeitskollegin ist an den CD-Tisch gekommen. Und das war ein total erfolgreiches Projekt, das Paola-Projekt. Und sie sagt, Michi, ich bin jetzt Leiterin von einer Pflegeinstitution, falls du mal einen Job brauchst, jederzeit. Bin ich so ein bisschen verschnupft gewesen. Ich dachte, wieso, es läuft doch noch.
Ich bin doch jetzt irgendwie...
Aber, ich habe, lustigerweise, mich eben in den Interviews immer wieder Leute gefragt, ja, könntest du dir das wieder vorstellen oder das zu machen? Und ich habe immer gesagt, ich könnte mir das vorstellen. Dort habe ich auch gedacht, eigentlich habe ich gewartet auf einen Moment, wo mal jemand mich so anspricht und sagt, komm, probier's doch. Und dann habe ich ihn angeleitet, kurz darauf habe ich gesagt, du, ich brauche zwar keinen Job, aber ich würde mich interessieren, zum schnuppern, zum schauen, ob es überhaupt noch stimmen würde. Mhm. Weil als junger Mensch in der Pflege, man ist als junger Mensch, also ich war sehr unbeschwert gewesen, auch positiv, bin immer noch, aber man hat ja damals auch die ersten AIDS-Kranken gepflegt, also ist gerade AIDS aufgekommen. Und man hat sich da reingestürzt. Man ist auch, also ich war auch so idealistisch gewesen und auch, man hat ja schon auch Leute damals todkranke Leute gepflegt. Und das hat man einfach irgendwie verarbeitet. Also das ist so, ja, wenn man jung ist und dann nach einem Abend wieder ins Pub und das wieder gemacht. Oder man hat auch Austausch natürlich unter den Kolleginnen und Kollegen. Da bin ich nicht sicher gewesen, ob ich das überhaupt noch schaffe. Also weißt du, vom Feinstofflichen oder auch vom Pflegerischen, ob man jetzt das, ob einem das, kann ich jetzt auch sagen, ob einem das geruscht.
Also es ist ja nicht Leute ohne,
zu waschen,
oder?
Und. Ja. Weil damals hat man das einfach so gemacht. Und dann hat sie gesagt, komm, geh schnuppern. Und dann bin ich schnuppern tatsächlich und habe gemerkt, das ist wie Velofahren, auch das Pflegerische. Auch Blutentnahme, Spritzen geben, also das habe ich gelernt. Das ist in mir drin. Und ich habe gesagt, ich könnte mir das vorstellen. Und sie hat gesagt, ich habe keinen Job. Und aber 3 Tage später, uns ist eine Nachtwache ausgefallen. Was meinst du? Und dann bin ich so ganz bisschen eingestiegen und ein bisschen später ist Corona gekommen und dann bin ich ganz eingestiegen. Und dann wollte ich eigentlich wieder aufhören. Nachher, und dann haben sie gesagt, wir lassen dich nicht gehen, bleib bei uns. Auch, wir schauen, dass wir den Dienstplan so ein bisschen rundum machen können. Und da habe ich das beibehalten. Also ich habe zwischenzeitlich schon mal, wo ich viel Projekte hatte, habe ich dann unbezahlten Urlaub genommen. Aber ich mache so etwa 6 Nachtschichten pro Monat.
Das machst du jetzt auch aktuell?
Ja.
Ich glaube, Patienten haben dich gern, oder?
Ja, zu 95%. Wohl, aber das ist doch immer so, gell?
Ich meine, die 5%, mit denen können wir leben, oder? Aber ich könnte mir vorstellen...
Sie müssen dann halt auch.
Ja, natürlich gibt es nichts, oder? Aber ich denke so, du als Mensch, weißt, bist ja irgendwie so eine Frohnatur auch.
Ja.
Und das tut dir dann doch auch... gut, weil es ist ja doch oft dann auch trist und traurig.
Also ich muss auch sagen, aber das sind wir Musikerinnen und Musiker. Ja. Viele sind auch natürlich sehr sensibel und das hilft auch in diesem Beruf. Also ich bin eine Frohnatur, aber ich habe auch ruhige Seiten. Ich mache das ja in einer Pflegeinstitution, wo die Leute auch sterben, also auch gehen, also in der letzten Phase, da kannst du natürlich nicht einfach lustig und positiv und nachgehen. Also und das kann ich ja gut, also ich kann mich gut reinfühlen und ich kann auch abfahren.
So. Und abgrenzen, wenn jetzt so Palliative...
Ja, das kann ich gut.
Das kannst du gut?
Ja, ich habe das schon eigentlich... Als Junge habe ich gemerkt, also in dieser Ausbildung war das auch ein Bestandteil, Psychologie, gell? Ich habe das relativ gut können und ich habe das auch jetzt sehr gut.
Da habe ich grossen Respekt davon.
Also vom Abgrenzen?
Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, auch empathisch und ich bin... sehr dabei, wenn mir jemand etwas erzählt. Das stelle ich mir einfach wahnsinnig intensiv vor. Oder? Also, gewöhnt man sich da? Oder wie macht
ja,
man das?
Da müssen wir jetzt schon Leute fragen, wo ich finde es ja bewundernswert, meine Kolleginnen und Kollegen, die das ganze Leben machen, also im Beruf. Und 100%. Also, das finde ich also. Chapeau, das ist eine Riesenleistung. Und ich habe ja nochmal ganz ein anderes Leben. Also Musik und Showbusiness ist auch total intensiv und total, dort muss man sich auch abgrenzen. Also muss ich nur sagen, viele sind verbrannt in diesem Beruf, wo wir auch kennen, Leute, also wo auch Erfolg haben oder keinen Erfolg mehr oder nie Erfolg haben. Das ist alles auch als Mensch, wenn man sensibel ist, ist das auch alles sehr schwierig. Darum ist mir dort auch, also auch im Beruf, im Showbusiness, habe ich mich immer gut abgrenzen. Ich habe auch zum Beispiel den Applaus oder den Erfolg nie als Liebesersatz verstanden.
Ja.
Also, das habe ich immer gewusst. Ich habe das immer, oder auch, wenn die Show fantastisch ist und Standing Ovations, dann nehme ich das an mit der Band, ich freue mich und morgen ist ein neuer Tag.
Also, okay. Ja. Nur weil du vorhin gesagt hast, eben, du bewunderst Leute, die das Leben lang machen, zum Beispiel so ein Job, ein Pflegejob. Dort kann ich es noch eher nachvollziehen, dass man sich dann irgendwann einmal daran gewöhnt.
Genau, darum bin ich so überhaupt drauf gekommen.
Aber wenn man das ja nur ab und an macht, ist es ja immer wieder von Neuem ein Auseinandersetzen mit so einer Situation.
Gut, das ist natürlich, ich habe auch gemerkt, bevor ich dann angefangen habe, Ich habe natürlich viele Freundinnen noch aus der Zeit von damals. Und eine Freundin, die Aber in der Psychiatrie hat gesagt, du bist Gold wert für so etwas. Wo ich gesagt habe, kann ich das überhaupt? Also, weißt, so mit, und sie hat gesagt, das ist eben toll, dass du noch aus etwas ganz anderem kommst und wieder aus einem anderen kommst. Also man bringt eine andere Energie mit. Mhm. Oder zum Beispiel, ich merke es auch mit Leuten, die an Demenz erkrankt sind, ist eigentlich gut, wenn man wenn immer die gleichen Leute sie betreuen. Aber das Gute ist auch, ich die Routine oder das Wiederkehrende belastet mich weniger oder stresst mich weniger, wenn du das jeden Tag erlebst, also das Wiederkehrende.
Ist das jetzt auch für deine Künstlerseite ein guter Ausgleich? Weißt du jetzt den Job als Pfleger? Weißt du, so Glanz, Juhi, Bühne, Geschichten.
Gut, das Krankenzimmer war früher auch eine Bühne gewesen, gell? Ich weiss noch, als ich im Kantonsspital Winterthur geschafft habe als Pflegende, da hat es noch die 5er oder 6er Zimmer gegeben. Dann hat man auch, und Menschen dünstet aus über die Nacht, gell, oder so. Dann hat man auch wie im Showbusiness so tief eingeschnauft, ein Lächeln, guten Morgen miteinander, Fenster aufgemacht, ich komme gerade wieder. Also, das ist auf der Chirurgie gewesen, gell, ist etwas anderes.
Ja, ja.
Aber man nimmt ja als Pflegende, ist die erste Priorität ja der Bewohner, die Bewohnerin oder der Patient oder die Patientin. Man tut sich ja da auch, man sagt ja nicht, ja, mir geht's heute auch ganz schlecht, hören Sie auf, brüllen, mir geht's auch. Also, es ist nicht Showbusiness, aber hat ja da auch eine Funktion, also wie auf der Bühne auch ein bisschen. Im besten Fall, muss ich sagen. Und also mein Gitarrist Martin Buss, der schon über 20 Jahre in meiner Band spielt oder mit mir spielt, hat meiner Chefin, die sie kam, ist an ein Konzert dankt, dass ich das mache, sagt er. Seit er das macht, ist er viel ein besserer Chef.
Ist wahr? Echt?
Ja.
Okay.
Also mir hat es geholfen, lustigerweise, in der Musik. Das ist auch noch ein Beispiel. Ich habe ja in Cabaret die Hauptrolle gehabt, also der Conferencier gespielt. Die Hauptrolle, die Weiblich, hat Fabienne Louves gehabt und Dominik Flasch gehabt, die Regie. Das war ein Riesenerfolg, sehr toll. Und ich bin ja sonst nicht so Musical affin, aber Cabaret oder was ich jetzt gerade gemacht habe, der Rocky Horror Show, die Art von Musical, das liebe ich. Und es war ein Segen gewesen, aber dort habe ich viele Musical-Darstellerinnen gesehen, die dann wieder auf Hamburg fliegen, dann ein Casting hat wieder nicht geklappt und so. Und plötzlich habe ich gedacht, was wird denn aus mir, falls ich als Michael von der Heide, wenn mich niemand mehr hören würde, singen, also ein Konzert, jetzt müssen wir dann doch langsam überlegen, wie es weitergeht. Weil ich habe gesagt, also für mich selber, ich glaube, ich habe keine Lust, mit 60 dann eine Rolle hinten links.
Als Stehlampe.
Genau, zum Beispiel. Habe ich, glaube ich, keine Lust. Mhm. Und dann ist mir das, der Wiedereinstieg in die Pflege, der ja so wichtig ist und wo so ein toller Beruf ist, wirklich total interessant und auch abwechslungsreich, ist mir so zu gut gekommen, dass mir das auch für die Musik ganz ein anderes Selbstbewusstsein gegeben hat, wo ich dachte, ich kann weitermachen und ich muss nicht irgendwann etwas singen oder machen, wo ich keine Lust habe. Mhm. Und bis anhin habe ich das können. Also, es ist ein Luxus. Ich habe nie Werbung müssen singen oder so. Also von dem her habe ich gedacht, mich gibt es auch neben der Musik oder ohne Musik kann ich toll existieren.
Weil ich glaube, von dem haben ja viele Angst, wo ich nenne es jetzt doch Karriere.
Ja, gut.
So der Abstieg, weißt du, jetzt hat man den Peak erreicht.
Wo irgendwann kommt, ja.
Wo irgendwann kommt und dann...
Weil zum Jungsterben ist viel Spaß.
Ja. Ja, genau. Aber da hast du da, das ist eine mega coole Einstellung.
Ja gut, also das mit dem Abstieg, also die Angst ist eigentlich begründet, fast bei jedem und jeder, außer eben früher nicht tot. Die wenigsten, auch Bands, können
das Level halten.
Das Level vielleicht schon, aber es liegt in der Sache von der Natur. Auch Zuschauerinnen, die Hörerinnen, die Fans haben ja dann mal so und so viele Platten von einem. Auch wenn die nächste vielleicht besser ist, aber sie finden die vom 98, wo sie einem entdeckt haben oder wo wir alle jung waren, prägend und so. Und Und ich habe ja auch realistisch umgeschaut, wie geht es anderen Sänger und Sängerinnen und wieso soll mir das nicht passieren? Also, da habe ich schon. Also, ja.
Die Patienten, die kennen dich auch, könnte man jetzt noch vorstellen, oder? Also, hast du im Eurovision gesehen?
Genau. So, also, ja. Also, ich habe gerade jetzt letzte Woche eine Bewohnerin, sie hat, müssen auf den Nachttopf, weil sie nicht hat, aus Krankheitsgründen nicht können laufen und ist aber ganz neu gewesen, sagt sie, das geht hervorragend. Das ist ein Erlebnis! Zum Beispiel. Und das ist auch etwas ganz toll.
Ja,
dass, sie hat sich nicht geniert. Und, oder eine Bewohnerin hat, die ganz alt gesagt hat, wo ich dort frisch angefangen habe, aber da habe ich einen Tag noch Nacht natürlich, hat noch gesagt, er geläutet im Spardienst, hat gesagt, Entschuldigung, kommt der Sänger heute? Ja, oh, dann möchte ich jetzt auf die Toilette. Das muss er nicht machen. Hat sie, also das muss er nicht machen. Also da gibt es alles, oder? So es gibt natürlich dann Leute, mit denen singe ich dann auch eins. Oder auch dann...
auf Wunsch? Dann,
auf Wunsch, ja, sicher.
Sie, darf ich noch eins singen?
Ich kann schon sagen, ich
müssen sich bis Sänger.
Ich muss die Stimme muss ich ein bisschen in Schwung behalten. Ja, das ist, also, ja, ist natürlich toll. Man darf eben nicht vergessen, ich mache ja das seit über 30 Jahren. Und die sind ja zum Teil dann auch vielleicht 40, 50 gewesen, als ich angefangen habe. Und ich bin ja mit denen auch gross geworden. Also, sie haben jede Sendung mit dem Aspi gesehen, wo ich auch auftreten bin. Benissimo haben sie alles gesehen. Der ESC haben sie gesehen. Also, ich bin, und in diesen Heften bin ich ja auch in der Stube gewesen. Also, von dem her bin ich oftmals über, nächst für die, also für die Leute, die am Anfang vielleicht ja, ganz eine kurze Berührungsangst, also wegen der Prominenz natürlich.
Ja, ja, klar.
Und nachher ist es jemand wie Familienmitglied.
So spannend, mega cool, dass du das machst.
Wirklich, also ich finde es total
mega schön, mega schön. Und das ist ein Job von den Menschen, die das machen, habe ich einen grossen Respekt. Auch Hurenbüte.
Ich auch. Es ist ein wichtiger Beruf und leider, also zum kurz politisch werden, mit dieser Pflegeinitiative ist ja bis jetzt gar nichts gegangen. Mhm. Das ist eine Schande. Mhm. Und das ist dann eben, das geht nicht. Mhm. Genau. Ja, ich respektiere aber alle, die sich das der Eurovision Song Contest antun.
Was für ein Übergang! Gekommen! Ich würde gerne noch mal schnell auf die ESC-Geschichte zurückkommen. Eben, Bye-Bye-Bar haben wir gemacht. Jetzt müssen wir vielleicht
noch schnell. Wir machen noch mal etwas. Ja, genau.
Das will wir doch ganz kurz schnell zeigen. Das war die Single, Bye-Bye-Bar, wo ich mit Michael Winsker und Thomas Fessler den Welthit, muss man sagen, habe verschrieben, wo du dann performt hast.
Ja, grossartig. Also die Frankfurter Allgemeine hat damals geschrieben, das sei der einzig ernstzunehmende Song an dieser Vorausscheidung.
Voilà.
Zum Beispiel.
Ja. Tacheles, ja, oder?
Absolut.
Tacheles.
Du, sie haben recht gehabt.
Sie haben recht gehabt, ja. Definitiv. 2010 ist das ja nochmal aktuell geworden, ja, mit dem ESC. Dort hat es, glaube ich, dann beim Halbfinale ist dort...
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Das ist ausgeblendet.
Nein, nein. Also, ich muss aber noch etwas dazu sagen.
Ja,
du müsstest mich ja eigentlich fragen, wieso, wenn du so ein Zeichen einmal gefunden hast, wieso hast du überhaupt noch mal mitgemacht?
Noch mal mitgemacht. Ja.
Gut, ich hab, mit der Zeit habe ich dann gefunden, also dort bei der Bye-Bye-Bar ist das schon ein bisschen das Ironische gewesen. Das Jahr vorher hat der Gildo Horn in Deutschland, also irgendwie plötzlich ist es dann ein bisschen auch blödelig und zum Teil ein bisschen lustig geworden. Ein bisschen Trash, wo man gefunden hat, ist jetzt noch lustig. Mhm. Oder die Engländer haben mal einen Truthahn geschickt, der singt. Es ist scheiße, aber auch lustig. Also, und das hat dann plötzlich, ESC hat wieder Aufwind bekommen. Es hat wieder zum Teil tolle Songs gegeben, zum Teil, also es ist einfach wieder ein bisschen breiter wurde. Mhm. Also hat man können sagen, es hat mal wieder eine schöne Ballade oder vielleicht ich habe gefunden, er ist wertiger geworden, also interessanter wieder. Und die Schweiz ist ja gewesen, mit dem DJ Bobo abgekackt, dann ist Lovebox gewesen, abgekackt. Mhm. Und ich bin im Studio gewesen mit dem Pele Loriano.
Ja, all Sachen jetzt gemacht hat. All,
jetzt nachher, ja.
Der Siegertitel unter anderem.
Genau. Mhm. Und er war überhaupt kein ESC-Fan, nicht addicted, das hat ihn auch überhaupt nicht interessiert. Also auch, wie viele Musiker, ernstzunehmende Musiker,
ja, ja,
die sagen, das. Und ich habe mit ihm auch Songs für mich geschafft und ich habe wirklich in der Nacht oder im Halbschlaf eine Melodie gehabt oder einfach ein Fragment, wo ich dachte, ah, das könnte, das klingt so, also für mich ESC jetzt. Und ich habe gesagt, komm, weil wir machen dort einen ESC-Song, weil es gibt keine Vorausscheidung mehr. Es ist nur intern und es bleibt anonym. Also falls sie einem nicht nehmen, ist nichts verloren. Mhm. Dann haben wir den Song gemacht. Dann doch ein bisschen engagiert, also nicht einfach so hergepflunzt. Und hat das eingeschickt. Und je näher das Datum kam, wo entschieden worden ist, ist mir das wichtig geworden. Mhm. Dann habe ich gemerkt, ich will das, das muss sein.
Das kriegt ja.
Das muss sein. Und dann habe ich das Telefon bekommen. Ich habe an der Waffenplatzstrasse in Zürich gewohnt. Mit zwei Einkaufssäcken. Und dann habe ich, also kommt Hühnerhaut über, sieht man auf der Kamera. Und wenn ich gerade denke, das ist wirklich so ein Moment, wo man nie vergisst. Und ich habe denkt, das muss jemand vom Fernsehen sein. Oder ich habe die Nummer erkannt, das muss Schweizer Fernsehen sein. Ich habe abgestellt und ganz cool getan. Ja, dann haben sie gesagt, ja, du hast gewonnen, die interne Ausscheidung. Also können wir heute noch fast trennen.
So schön. So,
ah, okay, ja, super. Gut, ja, gut. Ich rufe nachher nicht zurück. Ganz cool getan. Und ich bin auf das Bänkchen gesessen und ein paar Tränen vergossen. Ja. Ich bin sonst nicht so emotional. Aber irgendwie ist all die Last irgendwie so. Ich dachte, yes. Genau, also das ist Vorgeschichte, die positive Vorgeschichte.
So schön.
Genau. Und der Rest ist Geschichte. Also wir sind dann auf das Oslo. Es hat im Vorfeld schon viel Bericht gegeben, zum Beispiel Blickzeitung hat geschrieben, das ist die richtige Entscheidung und. Man hat mich ganz hoch gehandelt. Mhm. Medienzirkus war riesig gewesen. Und dort habe ich gedacht, oi. Ich habe natürlich darüber meditiert. Ich habe immer gewusst, also Lovebugs hat es nicht geschafft, der DJ Bobo. Aber man denkt, er kommt aus dem Osten, wo er so viele Fans hat und er ist ja doch ein Europa-Star gewesen. Also nicht in ganz Europa, aber in vielen europäischen Ländern ein grosser Star. Der kommt doch pünktlich über. Und dort habe ich auch gewusst, es kann alles passieren. Man kann vom ersten bis zum letzten Platz und das ist dann passiert.
Das muss ein unheimlicher Druck sein. Also ja. Weißt du, medientechnisch.
Ja. Vor allem, wie man dann so gemerkt hat, und ich war schon erfahren gewesen, ja, im Business. Mhm. Also ich bin froh, bin ich schon so alt gewesen, weil ich weiss nicht, was es mit dir macht, wenn du ganz jung bist und fragil. Also man hat es ja zum Teil schon gesehen, was es mit Leuten macht. Also ich sage auch immer, Teufel, Eurovision. Also es ist ja Blessing Curse. Also Eurovision kann dich im besten Fall irgendwo Tolles hinbringen oder es kann dich kaputt machen. Und es hat viele Leute kaputt gemacht. Und ich habe auch gewusst, mir kann eigentlich nicht viel passieren. Also in der, wie du sagst, Karriere. Oder in meinem musikalischen, es war gerade auch ein Punkt gewesen, wo man jetzt nicht gedacht hat, ich bin kein Newcomer gewesen, das sagt niemand, oh, das dann wird nichts. Oder meine Fans, oder, die haben mich erkannt. Und für die ist das nicht auch neu, dass ich jetzt noch gehe, haben jetzt die viele einfach toll gefunden und auch das Lied toll gefunden. Und da habe ich gewusst, im besten Fall gewinne ich Fans, aber verliere tue ich eigentlich niemand. Und der Druck ist schon enorm. Ich war auch so doof gewesen und habe nicht mit den Lovebugs über das geredet, wie denn das wirklich
was ist. Was genau auf dich zukommt, quasi.
An dem Abend, ich habe zuerst gedacht, ja, ich habe ja viele grosse Fernsehshows gemacht, ja. Dann wird dann geholt, eine Viertelstunde vorher, und bist noch in der Garderobe mit dem Team, könnte man vielleicht noch ein Skippli trinken und yeah! Oder ein Schnäpsli und so, wie immer, und dann wichtig auf die Bühne gehen und so. Aber nein, du bist eigentlich schon, ich weiß es nicht mehr, aber sicher eine Stunde vorher stehst du an verschiedenen Positionen wie Fäh, wo zur Schlachtbank geführt wird. Also du hast eigentlich wie im Flughafen verschiedene Stationen, also nochmal durch Sicherheitskontrolle. Und da gibt's nochmal ein Getränk, da kannst du nochmal auf die Toilette, da kannst du nicht mehr auf die Toilette. Und jede Delegation ist vor dir oder hinter dir. Also es ist ein riesen Mais. Also du kannst dich auch nicht konzentrieren. Also ich kann es einmal nicht gut kennen. Und ich habe dann zu einer Chorsängerin, die hat gesagt, hey, gesagt, hey, mal Ruhe. Also wirklich, irgendwie. Ah. Und danach kommt noch, ich weiss noch, ist Gabriele Amgarten, ist die Unterhaltungschefin gewesen, ist noch schnell ans Telefon gekommen, kurz, 5 Minuten bevor ich auf die Bühne, wir glauben alle an dich. Und so. Oder der Blick hat getitelt im Vorfeld Doppelseite mit meiner Schlusspose so. Die ganze Schweiz steht hinter ihm. Und dort habe ich auch schon gewusst, oh, ich bin so aufgebaut worden, man freut sich natürlich, die Medien freut sich, dass es so macht.
Entschuldigung. Dann hat es etwas zu schreiben.
Ja, es ist auch, das Drama ist ja spannender. Also, ja, ja, Sieg wäre auch spannend, als irgendwie im Mittelfeld ist total uninteressant. Und der Druck ist wirklich wahnsinnig. Und am Schluss darf ja die Schätzchen nicht mitkommen. Also, am Schluss bist du allein hinter dieser Bühne mit dem Verantwortlichen vom ESC, also von der Schweizer Delegation, wo im besten Fall jemand ist, der dich total kann supporten kann. Aber ich habe gemerkt, er hat auch Angst in den Augen.
Oh.
Und es ist so ein Moment.
Oh, Gottes Willen. Also sieht mir alles zusammen, ehrlich gesagt.
Ich plaudere etwas aus. Chère Patricia Gass, sie war ja ein Jahr vor mir gewesen, für Frankreich, auch eine erfahrene Künstlerin und ein grosser Star in Moskau. In Russland war sie gewesen. Und sie hat zu mir gesagt, sie hat mir es auch erzählt. Und ich habe noch gesagt, wieso bist du noch gegangen? Da habe ich noch lange nicht gewusst, dass ich auch mal wieder gehe. Und sie hat mir das auch so geschildert. Aber sie hat auch gesagt, es war so ein Druck gewesen, auch bei ihr, wo wirklich gesungen hat auf der ganzen Welt, für Präsidenten, vor dem Papst hat sie gesungen. Aber sie hat gesagt, das ist so. Sie hat gesagt, sie gehe eigentlich wollen sterben oder ohnmächtig werden in dem Moment vor der Bühne. Und dann hatte ich so einen Bodyguard und hat das gespürt und hat genauso zu ihr gesagt, so gemacht. So einen Kasten. Und sie hat gesagt, am liebsten wäre sie ihm mit Armen ohnmächtig. Einfach.
Und so einen Kasten hast du dort nicht gehabt?
Ich bin einfach auch, ich sehe es an meinem Auftritt, wenn ich nachschaue, es ist okay, aber nicht mehr als okay. Also ich hätte nicht gewonnen, wenn ich, also ich mache mir da nichts vor, wenn ich noch viel besser gewesen wäre. Also ich hätte, aber ich sehe wirklich auch das Kontrollierte in meinen Augen. Ich kann nicht können, weil ich zusammen bin, einfach locker sein. So, was ich auch gut haben können mit der Kamera. Es ist wirklich Kamera 2, 3. Ich mache das
es ist
gut, aber nicht charmant.
Ja.
Es ist, ich mache alles gut und so, aber nicht mehr als das. Also muss ich wirklich sagen.
Meine Güte.
Das habe ich nicht geschafft, wie Sportler, weißt du, wo auch müssen, also das, wo man immer sagt, abliefern. Und in diesem Jahr hat ja Lena Meyer-Landrut gewonnen. Und da sieht man zum Beispiel, gut, ich bin schon alt und erfahren gewesen. Und sie ist ganz frisch gewesen. Ihr ist alles Marsch vorbeigegangen. Die ist frisch, fröhlich, frei gewesen. Und natürlich der so. Also hat auch einfach gepasst, muss man sagen. Es ist ihre Stunde gewesen. Genau.
Und dann kommst du heim. Und dann hast du wieder den Blick, oder? Unter anderem.
Und also ich bin noch geblieben. Also die meisten von der Delegation, also man geht dann, also man ist dann in dem Green Room, dann ist dann das passiert und dann geht man oben runter, alle sind im Brühl oder fast alle und ich, der Michi brüllt natürlich nicht, das ist klar.
Tafel sich.
Ja, also, sind wir dann in einer Bar, ist ja schon für die Zeiger, nein, aber man hat, jedes Land hat dann in einer Bar etwas reserviert und habe ich ein Interview gegeben für die Nachttagesschau und dann haben sie gesagt, was würdest du machen? Ich habe gesagt, ich gehe gerade nochmal nächstes Jahr, jetzt habe ich ja gelernt, wie man es macht, nämlich nicht so, sondern genau das Gegenteil. Und dann habe ich auch Mails bekommen, quasi, du schwule Sau, ich hack dir deine Ohren ab und so, Gott, weh, du gehst doch mal dahin. Also es ist viel Emotion um den ESC, das ist geblieben. Nemo kann ein paar Lieder singen.
Ach, Gott.
Aber noch, es ist halt doch, das mit den Nationen hat viel Energie.
Also so rückblickend, würdest du es nochmal machen?
Also nochmal machen würde ich es nicht. Müssen wir nicht schreiben. Ich mache es nicht nochmal. Jawohl. Dort ist aber Backstage.
Du, ich meine, jetzt mit unserer Balladenversion von der Bye Bye Bar, weißt du vielleicht?
Bist du inspiriert und machst etwas Neues?
Welcome
Bar.
Jetzt Welcome Bar wäre
so negativ. Das ist auch so negativ, der Dings.
Aber bereust du es, dass du es gemacht
Nein,
hast?
Nein,
das ist schon nicht.
Es ist ein einen Bus gegeben. Ich weiss, wo ich dann das nachher ein bisschen gesagt habe, ich habe immer gedacht, ich müsste zu Kreuze kriechen. Also gerade auch Boulevardmedien, die möchten das. Die möchten, dass ich sage, so wie andere Leute. Also ich weiss, dass der DJ Bobo redet über das Thema nicht. Das gibt's nicht bei ihm, glaube ich. Das ist vielleicht im Fragenkatalog. Ich weiss es nicht. Aber das gibt's nicht, das Thema. Wegen dem Il Bleu de l'Or. Ich hatte zuerst, hat sie geheissen bei mir, je serai là. Also, Il Bleu de l'Or, je serai là. Aber einfach so, auch Französisch so. Aber ich habe schon gewusst, man muss einen Text finden. Und ich habe mit einem super Texter aus Frankreich, der Dorian, der hat geschrieben für, jetzt immer noch für den Mika oder die französische Sache für den Robbie Williams oder für Sylvie Vartan. Für ganz grosse Leute hat er geschrieben und für mich damals auch. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir den Song, also den französischen Text machen würde. Und da habe ich schon gedacht, bin ich in Frankreich auch drin. Das hat mir eben neu dürfen. Es hat nur noch müssen der Interpret Schweizer sein oder einfach, jetzt müssen auch Komponisten, glaube ich, überhaupt nicht mehr Schweizer. Es muss gar nicht mehr vom eigenen Land haben. Das war ja früher anders gewesen. Und dann hat er gesagt, er mache das gern. Und dann ein paar Tage später hat er gesagt, es geht doch nicht, weil er hat ein Album geschrieben für die Frau von Polanski, für Emmanuelle Seignier. Und sie sind befreundet. Und er hat gesagt, Und dann ist der Polanski im Staat ja in, nicht in Haft gewesen, aber in, wie sagt man, Hausarrest.
Hausarrest hat er bekommen, ja.
Und hat er gesagt, er kann das aus Freundschaft nicht, er kann jetzt nicht für die Schweiz ein Lied schreiben, wenn sein Freund Polanski.
Ist nicht wahr.
Und das finde ich noch eine verrückte Geschichte,
ja,
um den Song herum. Was wäre mit dem Song passiert, wenn er nicht «Il Bleu de l'Or» geheiss hat? Also, das sind so Geschichten um das «Il Bleu de l'Or». Und es war die Abstimmung, ich will mich nicht ausreden, aber andere haben dann gesagt, Journalist, das war wegen dem. Aber ich denke wirklich nicht, ich hätte gewonnen. Auch wenn ich besser gesungen hätte. Und dann war noch die Abstimmung, Minaret-Initiative haben wir gehabt. Und in jeder Pressekonferenz bin ich auf das angesprochen worden und auf das Judengold. Das war auch noch der Skandal.
Du wolltest doch Musik
noch
machen.
Dass und ich als Schweizer noch «Il Bleu de l'Or», es regnet Gold.
Ja,
und
ja,
jetzt
ja.
ist die Affäre also mit dem Zahngold. Und
da wirst du mit Sachen konfrontiert.
Und man denkt, ich habe doch gedacht, also man lernt noch viel. «Il Bleu de l'Or», «Chaque fois que tu me parles d'amour», jedes Mal regnet es Gold, wenn du mit mir über die Liebe redest. Also das ist etwas poetisch, romantisch.
Ja, wunderbar.
Und es ist nie um Gold und Schweiz, aber das haben anscheinend viele ganz andere.
Man hat es assoziiert natürlich.
Ja,
so. Ach Gott, ey, genau. Du musst dich mit so Zeugs auseinandersetzen.
Das zum, ist ja... Ich habe es überhaupt nicht bereut, weil mich hat ja in dem das, hat mich ja nochmal ganz populär gemacht, auch bei jungen Leuten. Und ich habe Auftritte gehabt, auch trotzdem... in ganz Europa bin ich eingeladen worden. Und gerade jetzt, gerade vor einem Jahr, habe ich noch in Amsterdam wieder an so einer Veranstaltung gesungen. «Il Bleu de l'Or» ist ein bisschen Kult geworden auch. In Paris gibt es eine Drag-Show, wo das jeden Abend im Programm hat. Also, es geht ja weiter. Und auch, es ist von mir, also, kommerziell das erfolgreichste Lied geworden. Also, mehr, also, ich habe mehr daran verdient als «Je d'amour». Oh,
schau an.
Interessant.
Schau an.
Ja. Also nicht wegen dem, bereits nicht, aber es hat viel, also der Schlag, kann man jetzt schon so sagen, der ist natürlich bitter gewesen. Und er ist auch bitter gewesen für den Belloriano, der total am Boden war. Aber dort hat er wie Blut geleckt an dem ESC und hat gesagt, da mache ich mit, bis ich gewinne. Und er hat es geschafft.
Das ist eh sehr beeindruckend. Also weißt du, wie man jetzt da vorgegangen ist mit der Also ich glaube, wo hat es so ein bisschen angefangen?
Das Bele hat dann irgendwie auch
immer
angefangen
mit
einem so Songcamp,
ja,
was
genau.
andere Länder schon lange gemacht haben. Was ja gescheit ist. Was ich ja fast gemacht habe mit der Bye-Bye-Bar, also nicht das Camp, aber nicht denkt, ich mache ein Lied und so, sondern man fragt verschiedene Leute und nimmt den besten Song. Also sie haben dann auch, also nächstes Jahr haben sie dann wieder eine öffentliche Vorentscheidung gemacht, genau. Weil auch der Blick hat dann geschrieben, das geht nicht, dass das Schweizer Fernsehen klüngelt und wieder so etwas schickt wie der von der Heide. Dabei habe ich ja das, sind ja nicht drei Leute, sondern es ist, sind die Welschen, also es sind ja Delegationen auch, die das auswählen. Unter 300 Songs habe ich gewonnen. Also es ist nicht einfach so. So ein Häferli, so ein Deckeli oder die Schwulenmafia vom Leutschenbach, wie sie auch noch gerne gesagt haben. Und wenn es die gäbe, die wär's toll. Ich bin ihr nicht begegnet. Ich wäre auch dabei. Ich wäre auch ein Mafioso. Und dann hat Anna Rossinelli ja gewonnen, aber ist dann Letzte geworden im Finale. Reto Peritz, Unterhaltungschef jetzt vom Schweizer Fernsehen, ist dort Unterhaltungschef geworden und mit seinem tollen Team hat er das als Ziel gesetzt, die Eurovision nicht so stiefmütterlich zu behandeln, wie das vorher war. Auch bei mir war das so, dass man als erstes in der Sitzung hat man gesagt, aber nicht zu viel Bürotechnik, das ist zu teuer. So.
Okay.
Also es ist gerade so gewesen. Ist und
schon mal geschnitten
so.
Worden. Ja.
Und da, die haben ganz anders geschafft. Sie haben ein Modul eingekauft auch, mit Meinungsforschungsinstitut ähnlich zusammengeschafft. Und so hat man dann das erste Mal beim Luca Henni, glaube ich. Und das hat gerade funktioniert. Riesiger Erfolg, vierter Platz und dann John Steers und.
Hey, eine riesige Reise. Hey,
ja. Das also das Teil. Und das riesige Thema und ein interessantes eigentlich.
Aber du verfolgst es nach wie vor, wenn es kommt.
Gut, zum Paola jetzt. Wieder mal ins Spiel bringen.
Wer ist das?
Letztes Jahr ist es 45 Jahre her, wo ich sie zuerst mal gesehen habe am ESC. Und letztes Jahr live in Basel hat sie ja noch einen Kurzauftritt gemacht, obwohl sie ja schon lange nicht mehr auftritt. Und für mich ist das so, auch etwas gewesen. Ich habe das tief innen gespürt im Herzen. Hat für mich wie, der Kreis hat sich geschlossen. Mhm. Und ich habe wie gemerkt, ich muss natürlich immer über den ESC reden und so, aber ich habe wie gemerkt, für mich ist das gut.
Okay.
Ja, es stimmt.
Hat einfach gerade gestimmt.
Ja, also. Und es stimmt, um das wie irgendwie ein bisschen innerlich abhaken.
Dann hacken wir es jetzt auch mal. Ja. Du machst ja nicht nur Musik. Du bist auf der Theaterbühne und dann auch nicht so knapp. Christoph Marthaler zum Beispiel, der Regisseur, bist du auf diversen Bühnen. Mhm. Wie das denn?
Er hat mich engagiert für ein Stück, das heisst «Lina Böglis Reise», wo Katriona Guggenbühl die Hauptrolle hatte.
Wie alt bist du dort?
Ich glaube 25, 24. Mhm. Ich habe die Lieder gesungen. Ich habe mich sofort können in das hineinfühlen, also auch in seine Art von Theater machen. Das habe ich super gefunden. Und ich wollte eigentlich nie ins Theater oder so. Und da bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und das war ein riesen Erfolg. Wir haben das über 150 Mal gespielt. In ganz Europa. Und das war der Einstieg eigentlich. Und dann hat er mich immer wieder mal gefragt. Und dann war er mal Schauspielhausdirektor gewesen. Dann hat mich der Georges Cameroun von der Goldenen Zitrone, von der Punkband, hat mich für 3 Inszenierungen gefragt. Oder dann später Dominik Flaschka. Ich muss aber dazu sagen, ich bin immer, habe ich, jetzt sage ich, nur Sachen gemacht auf der Bühne, im Theater, wo mit Musik ein bisschen einen Zusammenhang hatten. Mhm. Ich habe nie eine ganze Sprechrolle angenommen. Mhm. Aber ich habe Black Rider, das ein Stück von Tom Waits, habe ich die Hauptrolle im Theater Basel gespielt. Also ja. Das ist alles so Zeug, wo ich bin nie an ein Casting oder wer hätte gedacht, dass ich mal Tom Waits singe? Ausgerechnet ich. Aber ich habe viel mal auch so Glück gehabt und gerade im Theater Sachen, wo mir zugeflogen sind. Ja.
So in der Schule oder so, weißt du?
Ja, mal ich war in einem Bubeninternat gewesen, und dann hat man müssen ein Krippenspiel machen. Was war meine Rolle gewesen, natürlich?
Schaf.
Maria.
Maria, nein!
Natürlich!
Jetzt, wo sie sagen.
Mutter Gottes.
Ja, genau.
Müssen spielen. Und dann bin ich schwul geworden.
Die Maria hat es gemacht.
Ich glaube, ja, die Erfahrung im Bubeninternat
hat es
gebraucht.
Das Switch gewesen, so quasi.
Ja.
Aber es ist schon verrückt, oder? Also das sind ja dann dicke Kisten. So jetzt eben so die Martaler Geschichte. Das ist nicht irgendwie so Ilian Dafolter mal bis irgendwie ein Schwank, sondern...
Ich habe ja da auch, ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin ja da reingekommen, in die Hochkultur, kann man sagen, und der Martaler ist, also immer noch, aber damals ist er ein riesen Star gewesen. Also wir sind umgereist, dann sind zum Beispiel Hannelore Elstner im Lokal, wo man gegessen hat, knündelt neben ihn und fleht ihn um eine Rolle an oder so. Die ganz berühmten Schauspielerinnen und Schauspieler, alle wollten mit dem Martaler arbeiten. Und wir waren auf Tour gewesen und die Zeit und alle haben berichtet. Und also es war riesig gewesen. Also für mich dann halt auch. Ich meine, das ist etwas Tolles gewesen, wo ich auch konnte in dem Sinn mitmachen und es nicht um mich gegangen ist. Also das habe ich auch immer total genossen.
Ja, also ich meine, du machst ja so viel. Ist ja wirklich, ich bin ein bisschen recherchieren und es hört nicht auf. Also es ist unglaublich.
Ich hoffe, es hört nicht auf.
Ja,
aber das also, mit dem Martaler haben wir gerade ein irrsinniges Projekt gehabt. Sind wir eingeladen worden auf all die Festivals. Wir haben gespielt von Jerusalem über Moskau, Brasilien, Argentinien. Das haben wir auch 150 Mal gespielt über die 10 Jahre. Und sie ist ja dann aber nicht immer, weißt du? So. Das ist auch so toll. Oder? Wir sind der möglichste und unmöglichste Ort gewesen. Im Royal Opera House in London haben wir gespielt. 5 Shows.
Maria hat dort gespielt.
Ja, Maria. Und da habe ich Kim Wilde eingeladen als mein Gast, wo gekommen ist. Und ich liege in dem Bett, also auf der Bühne, habe einen Song mit der Tora und ich höre Kim Wilde lachen. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Als Kind in Amden, Poster von der Kim Wilde an der Wand und jetzt lacht
so
ihr
geil.
Ab dem, was ich mache. Ja, ist wirklich,
so
ja,
geil. Toll. Da wird es einem so bewusst, so irgendwie, was
ist
da gerade abgeht.
Muss ich sagen, dank Martaler, dank dem grossen Regisseur bin ich dann doch auch wirklich singenderweise um die Welt kommen.
So schön. Hey, aber das, ich stelle mir jetzt gerade vor, eben, du machst so viele Projekte. Das ist eine Unmenge an Text, die du da reinbuttern musst. Wie machst du das? Wie geht deine Herangehensweise zum Auswendiglernen?
Kein Problem.
Kein Problem?
Nein. Gut, wenn es jetzt zum Beispiel ein Sprechtext ist, der ein bisschen schlecht ist, also, oder den ich nicht gut kann, dann muss ich wieder Schule halt mit dem Lineal. Die anderen, ja, dann muss ich halt so machen. Aber sonst ist es kein Problem eigentlich.
Das ist ein gutes Memory einfach. Das kannst du abrufen.
Also, ja, ich kann eigentlich auch Songs, gut, wo ich auch vor 20 Jahren oder 20 Jahren nicht mehr gesungen habe, kann ich eigentlich sofort singen. Jetzt habe ich ja, bin ich aktuell mit dem Hildegard Knef-Projekt unterwegs, von der Heidi sind Knef, und das ist wirklich sehr, sehr viel Text. Und da habe ich auch ein bisschen länger dran arbeiten, weil die Hildegard Knef, dort ist fast kein Refrain gleich. Und es sind zwar wirklich fantastische Texte, und zum Teil reimen sie sich nicht. Und die sind natürlich ein bisschen schwieriger. Und es ist ganz viel Neues. Aber das irgendwie, es macht eben auch ein bisschen Spass, wenn man etwas Neues lernt. Muss ich sagen. Ich finde es auch lässig. Also.
Was mich natürlich als Musiker und Produzent brennend interessiert. Also du hast jetzt mit wahnsinnig beeindruckenden Künstlern geschafft. Das war jetzt so in der Schweiz eben Paola natürlich, oder? Das ist ja, wer ist das? Mit dem Kuno.
Sie schaut zu einem Fall, gell? Jetzt kannst du dich gerade noch entschuldigen.
Oh, ich möchte mich herzlich entschuldigen. Excuse. Es ist nur Ironie. Nein, Quatsch. Der Kuno zum Beispiel. Ja. Dann ist Nina Hagen.
Ja. Auch noch. Ganz toll für mich.
Einmal in deinem Leben gewesen.
Ja. Immer noch.
Immer noch?
Wir sind immer noch befreundet, ja.
Das ist ja so Kontakt. Toll.
Ja, ganz
also
toll.
Wie kommt man zu einer Nina Hagen? Also, oder wie kommt sie zu dir?
Also das mit der Nina Hagen ist für mich wirklich etwas auch Verrücktes. Man hat am Anfang, jetzt wird die Frage nicht mehr gestellt, aber am Anfang als junge Sänger haben ja dann die Journalistinnen auch immer gefragt, was wäre ein Traumduett? Und da habe ich ja einfach irgendetwas Absurdes gesagt. Also ich habe immer gesagt, mit der Nina Hagen, weil ich ja gewusst habe, also das wäre also ein Traum, aber nicht ein echter Traum, sondern wirklich ein Traum. Nicht etwas Realistisches, weil etwas Realistisches hätte ich auch gewusst, dann macht man ja das, dann kann man ja anfragen oder Plattenfirma. Aber für mich war Nina Hagen natürlich das. Und das habe ich ein paar Mal erzählt. Und dann habe ich eine Platte aufgenommen in Deutschland, mit der Brigitte Angerhausen. Sie ist auch Produzentin, aber dort war sie bei mir Tontechnikerin gewesen. Also, gibt es ja selten Frauen. Und die hat gerade gesagt, ja, ich war gerade letzte Woche war ich in Berlin, habe noch was mit Nina Hagen aufgenommen. Und ich so, und dann hat sie gesagt, das wäre mein Traum. Und so, dann hat sie gesagt, also ich mache den Kontakt. Und dann habe ich mich gemeldet bei Nina Hagen und sie hat gesagt, ja, hat mich schon gewundert, wie lange es dauert, bis der junge Mann sich endlich meldet.
Wie cool ist das denn? Ja,
weil man hat ihr das natürlich schon, die Zeitungsbericht ihr geschickt, oder ihres Management. Sie hat das gewusst und sie hat gesagt, ja, sie hat sich gewundert, wie lange es geht, bis der junge Mann sich endlich meldet.
Hallo?
Und das ist auch so für mich so, man muss es machen, also man müsste es. Ja. Aber das war auch wie ein Zufall, dass die Brigitte gerade mit ihr
geschafft
hat und auch gesagt hat, das kann möglich sein. Also, dass sie sich toll findet und ja sagt. Und so ist es dann.
Und dann haben sie, was haben sie genau gemacht?
Ja, wir haben für mein Album «Frisch» den Kriminaltango gemacht. Ich war ein bisschen überrumpelt gewesen, dass sofort Nina Hagen gesagt hat, ich bin dabei. Und ihr Management hat dann aber schon gesagt, es müsse hagenesk sein. Also, sie sind grundsätzlich interessiert mit mir, auch von meinem Standing, das ich eben hier hatte, und auch mit dem Thomas Fessler als Produzent sind dann das alles ausgecheckt und
gewusst. Ja, klar.
Und die Plattenfirma BMG. Aber es müsse hagenesk, das war noch toll gewesen. Das war mir völlig klar gewesen. Und mir ist dann einfach wirklich sofort der Kriminaltango, theatralisch, ein bisschen lustig, altmodisch, in Synchro für sie und mich. Und nachher habe ich es ein bisschen später bereut und gedacht, wir hätten eigentlich einen Song, einen Originalsong machen sollen. Mhm. Aber dann ist das so schnell gegangen und
das ist bei dieser Single geblieben? Oder bei dieser Nummer? Hat es eine Auskopplung gegeben?
Single-Auskopplung? Ja, genau. Ja. Single gewesen. Wir sind auch im Benissimo gross auftreten. Später im Jazzfestival Montreux.
Oh,
mit der Leipzig Big Band Explosion. Wir haben viel zusammen, sind wir zusammen auftreten. Aber sie ist bei dem geblieben. Also das Aber tönt jetzt so. Und das ist okay. Finde ich.
Ja, aber da kannst du eigentlich sagen, check.
Ja, oder? Für mich ist das auch gewesen. Und wir haben eben Kontakt und das ist für mich auch etwas ganz Tolles. So. Ja, ja, also natürlich. Also halt und dann
sage ich irgendwie Karriere und der Herr von der Heide finde ich, ja, also weißt du, Karriere.
Ja, aber das ist ja auch freundschaftlich. Ja, finde ich auch. Oder Nina Hagen hat auch Karriere gehabt.
Ja, schon. Aber ich meine, das ist ja so toll, weißt du, ja, wenn wir irgendwie.
Ich habe wirklich,
jetzt spulen wir zurück und ich denke an den Abend, wo der Michael Lewinsky gefunden hat, du, der wird mal gross. Oder? Und dann. Einige Jahre später, dann hockt er da dem an und erzählt, ja, ja, mit den Nina Hagen, ja, ja. Das
ist ja, aber cool, so habe ich es nicht erzählt. Ja, ja, ich,
das, nein, aber toll, es ist, das ist
ich bin voller Demut.
Ja, ja, das merkt man schon. Die Annette Humpe, also das ist jetzt für mich persönlich...
Ich habe gedacht, ich bringe noch jemanden.
Ja.
Wo jetzt in der Breite, also Musikkenner kennen sie natürlich und bedeutet das viel.
Mhm.
Ja.
Ich meine, hat bei mir angefangen mit Ideal,
okay,
wo ich einfach schon zusammengebrochen bin. Ja.
Es gibt keine andere Frau, die andere Künstler so erfolgreich produziert hat.
Bist du zusammen mit ihr?
Ja, super. Ich habe natürlich auch einen grossen Respekt vor so jemandem dann. Mit meinem nicht so grossen Talent, wie denn die haben. Ein anderes halt auch.
Ein anderes.
Und... Ja, das ist natürlich super gewesen. Sie ist eine super Songwriterin, sie ist eine super Coach.
Mhm.
Also auch jetzt, wenn wir uns treffen, ihre Sicht auf die Welt, auf Musik, auf Lieder, die ist inspirierend, die ist echt.
Mhm.
Das ist natürlich super, wenn man mit so jemandem schafft. Und Annette Humpe ist ganz direkte.
Ja.
Wo auch vielleicht viele Leute vielleicht nicht könnten umgehen oder Künstler. Also Fadengrad.
Mhm.
Ja. So. Und ich habe das vertreibt, weil ich das... Ja, ich finde mich schon auch gut, aber wenn jemand super kann kritisieren kann, dann kann ich das annehmen.
Und da sind wir an dem Küchentisch bei ihr in der Wohnung im Haus in Hamburg gesessen und haben... Songs geschafft.
Ja, es gab die Flügel und Studio, gab alles, aber wir sind dann an ihrem Küchentisch gsi und sie hat mit dem Casio-Örgeli habe ich dann müssen, hört sie so, inspiriert, sing das, so, dann ist das erste Lied, «Je suis seul, mais quand même je vais monter sur scène» entstanden, dann das nächste, so, also, so, aus dem Ärmel geschüttelt. Also sie.
Sie. Ja, sie. Würdest du gerne wieder mal mit ihr arbeiten?
Wir haben dann später auch auf meinem Album «Freie Sicht» 2009 ist das gewesen, singt sie zum Beispiel bei mir im Chor, was sie auch bei niemandem gemacht hat, bei fremden Künstlern. Also
hallo.
So arbeiten wir, oder ich bin viel bei ihr oder mit ihr auch in ihrem Haus in Spanien. Was Annette ganz gern macht, ist, sie ist ja eine ausgebildete Pianistin, also damals klassische, aber das hat sie aber nicht interessiert. Aber man hat ja nicht können Pop, Jazz, also damals, sie ist ja gerade 75 geworden, hat sie eigentlich in der Ausbildung nur Klassik, also das Konservatorium. Und sie ist eine super Pianistin, also sie kennt alle Songs. Tut sie aber nicht pianistisch begleiten, aber sie hat gern Singübung und weil ich auch ein bisschen eine lebende Jukebox bin, sagt sie, sing von der Piaf, je ne regrette rien. Und dann singe ich das und wir trinken da gerne ein Wein dazu. Da gibt es so Singübung. Gibt auch die mit der Marianne Rosenberg, die auch alles singt. Also, wo einfach so untereinander, ungezwungen, nicht fürs Publikum, wo man zusammen, oder sie ist der riesigste Beatles-Fan. Sie singt dann auch Beatles, aber ohne Druck, ohne Publikum, ohne und das ist zum Beispiel so etwas machen wir. Und das ist das Grösste und darum ist das Arbeiten nicht mehr. Ich würde mir jetzt, ich finde auch, ich habe auch mit der Inga Humpe geschafft. Man hat so viel, habe ich auch geschenkt bekommen, dass ich mich auch nicht mehr gibt. Also ich finde, man darf auch die Freundschaft nicht ausreizen. Zum nochmal. Weil ich habe jetzt auch so viel gemacht, ich habe das Gefühl, ich müsse wieder etwas Neues machen, auch etwas Neues mit diesen tollen Leuten. So, also.
Ich komme jetzt gerade vor, wie der kleine Bub, der so raufschaut. Weil es so schöne Geschichten sind, weißt du?
Ja, aber darum habe ich auch wie immer weitergemacht. Für mich war das auch immer das gewesen, das Mitmenschliche, das Miteinander Musik machen. Mir hat jetzt gerade vor kurzem eine Freundin, eine Ältere zu mir gesagt, die Journalistin ist, hat gesagt, hör auf, immer ein bisschen so zu fähnen von all denen. Mhm. Du bist selber jemand. Dann hat gesagt, ja, aber ich bin eben immer Fan geblieben. Mhm. Und das hat mich auch motiviert. Also ich war auch Fan von der Annette Humpe, ihrem Soloalbum damals, wo ein Flop war. Aber ich war einer von denen, der es gekauft hat und gefeiert hat. Also, und mit diesen Leuten über Musik zu reden oder hören, was sie über... Ich rede ja jetzt sehr viel, gell? Aber ich höre eben auch sehr gerne zu, wenn andere über Musik reden.
Mhm. Und dann noch gerade mit einer Annette Humpe.
Ja, oder ihre, also, sie ihre ist schon Zuhause. Interessant mit den Erfolgreichen.
Ja, oder ja. Einfach mit guten Künstlern oder? Und ja, Produzenten ja, genau. Einen Austausch zu haben. Ja. Also das ist... Wow, Bereicherung, ja. Oder? Ja, unglaubliche Bereicherung.
Und was die alles dann aber erlebt haben und so, ist eben so spannend, gell? Und das ist ja im Austausch auch das, was nie in einer Zeitung stand. Mhm. Das ist auch das, was einmal interessant ist.
Das glaube ich. Das glaube ich. Wow. Wow.
Ja.
So cool.
Jetzt erzähle ich noch etwas wegen da nicht. Also, wo ich halt denke,
du
wow.
Kannst im Fall.
Weil es ja Musik-Talk ist.
Ich bitte darum.
Also, mit der Annette war es auch so gewesen, also wir sind da eben befreundet und einmal bin ich auch in Berlin gewesen. Ich habe ja lange ein Wöhnigli geteilt mit Michael Lewinsky und der Heidi, Happy. Ja, genau. Und darum bin ich auch dann vermehrt in Berlin gewesen. Ich habe manchmal auch Songtext für andere gemacht, für deutsche Sängerinnen und Sänger. Und treffen wir uns und dann auch zur Annette. Wir gehen da viel laufen oder so, oder sind viel laufen. Jetzt haben wir uns schon ein Video nicht gesehen, aber wir haben auch immer WhatsApp und so Kontakt. Und dann hat sie gesagt, Michi, komm, sing noch, ich habe einen neuen Song von Udo. Also ein Text von Udo.
Jetzt breche ich gerade noch mal zusammen, aber ist okay.
Ah ja, ich habe gesehen, du hast vorher eine Kette mit Udo Lindenberg, also einen Schlüssel anhängen.
Ich habe noch diverse andere Sachen
gut. Udo Lindenberg. Also gut, kann ich dir sagen. Udo hat mir einen Text geschickt für sein neues Album und ich möchte jetzt hören, wie es tönt, wenn es jemand singt. Mhm. Und ich war der Erste, der das Lied gesungen hat. Also vor dem Udo Lindenberg, bevor er es überhaupt gehört hat.
Ist nicht wahr.
Und das hat geheissen, «Stark für zwei».
Oh, Gottes Wille!
Das habe ich dann gesungen.
Herr von der Heide, du weißt jetzt gerade, du bist dir nicht bewusst, ich sage nur das, du bist dir nicht bewusst, ich bin ein riesen Udo-Fan.
Toll.
Ich bin ein riesen Udo-Fan. Ich habe ihn einmal in Gronau
nicht so wie du. Okay.
Begegnung, ja. Weil meine Partnerin ist in ihrer Stiftung und ja. Das ist in dem, auf jeden Fall in Gronau ja. Hat sie gewusst, dass er dort ist okay. Und hat mich dann überrascht. Und dann haben wir einen ganz kurzen Schwatz. Und ja. Er hat immer vom Chris von Rohr erzählt, weil er die Schweiz assoziiert
das mit gibt's gar nicht. Jetzt habe ich aber gerade auf Facebook gesehen, ein Bild mit ihm
Ostern?
Und Chris.
Ostern.
Und ich dachte, okay. Hat es davon noch bis zum Udo Lindenberg geschafft? Gut for him.
Stark wie zwei. Ja. Hast du
Stark für zwei. Nicht eingesungen.
Nein, aber ihr, einfach ja. So.
Und dann habe ich gedacht, was tust du mir an? Ich bin auch nicht so wie eine Céline Dion, die gerade... Mhm. Sondern, aber wenn da nicht... Also, aber eben der Fall hat mich genau. Und das ist einfach so auch etwas Intimes und etwas... Also, ja, etwas Tolles. Und mit dem Udo habe ich tatsächlich noch eine Geschichte, auch, als ich ganz jung war, mit Annette hier geschrieben habe, hat sie gesagt, der Udo macht ein Musical, ruf ihn an, da gibt es eine Rolle, die wäre für dich. Und da hat sie mir die Nummer gegeben von Udo Lindenberg. Da habe ich mich nicht getraut.
Okay.
Das hat nicht gestimmt für mich. Und viel später hat sie gesagt, hast du Udo mal angerufen? Und ich habe gesagt, nein, ich habe mich nicht getraut. Da hat sie mich ausgelacht. Es hat nicht müssen sein.
Es hat einfach nicht müssen
die
sein.
Rolle hat dann ja. Tim Fischer, ganz toller Chansonsänger in Deutschland, ganz berühmt dort, hat das gemacht und fantastisch gemacht. Aber ich habe mich nicht getraut, dem Udo Lindenberg. Ich habe nicht gewusst, wie ich das machen müsste, weil es nicht initial von mir gekommen ist. Mhm. Also bei den Nina Hagen habe ich mich dann getraut, weil es wahr war und sage, mein Wunsch ist es. Aber beim Udo, ich hätte ja nur können sagen, Annette Humpe hat mir, aber ich habe schon probiert oder geübt. Mhm. Ja, hallo, ist ein Michi von, ja, also, aber ja, das ist nicht gegangen.
Du, Erfolg. Karriere, Erfolg, wie man dem. Was bedeutet Erfolg für dich? Was ist Erfolg für dich?
Genau, also ich würde schon sagen, ich bin erfolgreich. Mhm. Also so sehe ich mich schon. Und Erfolg ist für mich immer gsi und ist immer noch, dass ich das machen konnte, was ich wollte. Weil früher war das ja ganz anders. Also, wenn ich mit du kennst sie nicht, Paola, reden.
Muss man dann nochmals ein Foto zeigen? Ja,
immer noch die erfolgreichste Schweizer Sängerin ist, ever. Wenn man einen Plattenvertrag hat in Deutschland oder so, sicher hat man das Mitspracherecht gehabt, aber als Interpret sind einem Sachen angeboten worden. Und ich nehme an, sie hat alles sehr gern gesungen und sie hat vor allem sehr gut gesungen. Mhm. Aber bei mir ist es schon anders gewesen. Ich habe sogar die Songs, die mein damaliger A&R, der Bruno Huber, mir einmal hergelegt hat, ja, habe ich immer auch, weil ich gar nicht so dumm gewesen bin, habe ich immer gesagt, oh, ganz toll, ja, das schauen wir an. Und dann hat man es wieder weggeworfen und so. Er hat ja immer wollen, dass ich den Campari so da aufnehme,
okay.
Wo es noch nicht gegeben hat als Cover, aufgenommen. Und ich habe das Lied auch gerne gehabt, im Original. Und ich habe mir gedacht, ich habe es auch gehört von der Vera K. schon live, die hat das super toll gesungen. Ich habe gefunden, das ist auch nicht mein Lied. Und dann habe ich das auch mal noch aufgenommen. Weil, das war wie eine Bedingung gewesen, aber am Schluss haben wir gesagt, wir sind nicht fertig geworden. Entschuldigung, Bruno, so ist es. Aber es ist dann doch einmal noch auf eine Best-of gekommen.
Also, okay. Ja. Okay.
Aber so habe ich auch ein bisschen. Aber es ist nicht das ist ein schönes Lied. Aber ich habe auch manchmal gleich etwas aufgenommen. Aber ich habe nie etwas veröffentlicht, das ich nicht haben wollte. Zum Beispiel, das finde ich ein Riesenerfolg. Also, und dass ich doch irgendwie mehr also, finanziell also von der Musik bis jetzt gelebt habe. Gut, ich mache ein paar Nachtschichten, da finanziere ich Gott als euch damit. Also nicht die ganze, meinen Aufenthalt.
Ja, Gott ja natürlich.
Und so, also... Aber das finde ich doch sehr erfolgreich. Also das kleine Micheli, wo 1980 im April die Paola gesehen hat und ich wie Rammelsänger. Also wenn man dem gesagt hat, ja, das wird, oder der Eltern vor allem. Ich habe es ja geglaubt als Kind. Aber der Eltern und dem Umfeld, genau, das gesagt hat, hätte ich alle gedacht, Pinocchio. Ja.
Aber wenn du auf den...
Habe ich dir die Tasse gespeuzt?
Nein.
Ich hoffe nicht.
Nein, also und wenn, dann ist es egal, weil es ist jemand, der einen Song hat können, einen Udo-Song genau, hat können einsingen.
Und ich habe schon deine Melodie ins Maul genommen.
Ja! Da haben wir keine Hemmungen mehr.
Nein.
Wenn du auf die Bühne gehst, ist das ein anderer Michael von der Heide, als wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel ein Bier trinke?
Nein, nicht gross. Ich ziehe mich ein bisschen anders an auf der Bühne. Ich style mich ein bisschen anders. Also einfach ein bisschen besser oder ein bisschen bewusster für die Bühne. Und ich bin ein bisschen kontrollierter. Aber eigentlich glaube ich auch, der Erfolg, den ich habe, beruht ja darauf, dass ich so bin. Also auch in den Interviews. Man überlegt sich noch schon, man versucht ja schon nicht gerade alles zu erzählen. Noch aus der Traumatherapie, die ich jetzt nicht mache. Aber zum Beispiel, man probiert ja schon nicht, schon auch im Dienst von der Lieder zu stehen oder von der Musik. Also ich bin ja nicht privat auf der Bühne. Aber man weiss doch fast alles. Ja. Und das Publikum interessiert es ja auch. Und ich bin auch jemand, der sich auch interessiere. Ich tue auch gerne zum Teil Heftli, zwar ein bisschen weniger, aber Gesellschaftsmagazin. Ich höre auch noch gerne Gossip und so. Also ich bin ja auch... dem nicht abgeneigt. Darum verstehe ich auch. Und ich bin jetzt auch nicht so eben so introvertiert, dass ich das Gefühl hatte, ich müsse mich so schützen wie andere Künstler. Wie zum Beispiel, jetzt haben wir es über Tanette. Über Tanette weiss man nichts. Oder fast nichts. Ich habe gerade einen Podcast, wo sie dabei ist, wo sie stolz ist, dass sie sagt, es gäbe kein einziges Bild mit irgendeinem Partner, wo sie je in der Öffentlichkeit. Ach, und das hat sie wollen. Und sie sagt, das finde ich toll.
Ja.
Und da bin ich nicht gerade diametral, aber ich habe zuerst auch gedacht, aber mit der Zeit ist dann auch so gewesen, dann hat es auch geheissen, Plattenfirma, jetzt muss mal ein Bild mit dem Willi Spiess, meinem Partner, wir sind 32 Jahre zusammen, die Schweizer Illustrierte will jetzt auch mal ein Bild damit, sie haben jetzt lange das genug gemacht, dass du auch so geheimnisvoll tust und so. Und dann hat man mit der Zeit gedacht, mal, es ist auch gut, wenn man mal zwei normale Schwule sieht. Weißt du, also es ist dann so, oder dass man im Privatleben, also der Willi ist nicht so Fan gewesen, aber bis heute. Auf Instagram sagt er, das löschst du wieder mit mir. Ich will nicht mein Privatleben auf Instagram sehen. Und so. Und bei mir ist ja das ein bisschen locker. Also, ja. Aber es ist wahr, er ist nicht so. Also, von dem her.
Bist du froh, dass er dich da manchmal ein bisschen bremst?
Nein, also ich hätte jetzt keine Tendenz, wie Nella Martinetti das gehabt hat.
Gut, das ist jetzt auch gerade sehr extrem.
Die habe ich wirklich nicht. Ja. Das ist extrem. Nein, das habe ich nicht. Also ich mache es ja manchmal auch, weil ich denke, wir sind doch ein schönes, glückliches Paar. Aber er sagt, das können wir auch für uns behalten, das mit den anderen gar nicht. Geht ja gar nicht.
Ist auch noch schön so.
Genau,
so
bisschen, ja. Das stimmt schon.
Du, das Kneifteil. Ja. Jetzt bist du ja gerade auf Tournee.
Ja.
Eben eine wunderbare Platte auch.
Ja.
Aber du hast im 2001 bist du schon mal auf Tournee gewesen mit Knef-Songs.
Genau.
Wie unterscheidet sich denn das jetzige Programm zu dem, was du im 2001 gemacht hast?
Total. Damals war ich ein ganz junger Sänger, auch ein Bewunderer von der Hildegard Knef, aber vor allem von ihren Liedern und ihren Texten. Weil ich ja nicht so unbedingt der Singer-Songwriter bin und ich damals, und ich angefangen habe, bin ich auch ein bisschen angewiesen gewesen auf Cover-Songs. Und ich habe damals schon, und ich habe gerne Deutsch gesungen, oder Französisch auch, aber Deutsch. Und da bin ich sogar, also bin ich sofort auf Hildegard Knef gekommen, weil sie einfach die besten deutschen Texte hatte, außer Annette Humpe und der Udo Lindenberg natürlich. Aber Udo Lindenberg ist ein aktiver Künstler. Was soll ich Udo Lindenberg covern? Und Hildegard Knef war schon älter gewesen, und das war aus einer anderen Zeit gewesen, und ich habe gerne ihre verrauchten Lieder gehabt. Also, und man hat dort, da gibt es eine Kritik, die sagt, er ist so sauber. Weil ich kann auch, also wenn man ja jung ist, wird man so eben verraucht und versoffen sein. Und wenn man es dann ist, wird man es ja vielleicht dann nicht mehr, dass das alle wissen.
Ja, klar.
Und jetzt habe ich quasi die Lieder, also das habe ich gemacht zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef. Und jetzt ist es sehr jazzig, sehr konzertant, sehr einfach auf einem tollen Niveau, und damals war es ein bisschen inszeniert gewesen. Und jetzt sagen auch die Leute, also ich habe tolle Kritiker, also niemand kann das so gut, diese Vonderheide, auch die Deutschen haben es auch geschrieben.
Schön.
Und es stimmt, und sie gibt es nicht mehr, damals hat Knef auch noch gelebt, man hat also einfach einen anderen Zugang gehabt. Und jetzt, also es gibt Leute, die sie noch gesehen haben, die sagen, manchmal, wenn man ganz schnell nur hergeschaut hat, hat man sie gehört und gesehen. Also
wow.
Das ist ein Riesenkompliment.
Wow.
Und für mich ist es wirklich, ich gehe da rein in die Lieder,
in die Welt.
Ja, oder? Die Welt, die einfach fantastisch ist. Fast wie ein Schauspieler kann ich da so eintauchen.
Ist ein bisschen ein Knef in dir?
Ja. Knef hat viel Kritik müssen einmal sich anhören. Sie war eine ganz geliebte Künstlerin, aber auch sehr kritisierte. Und das merke ich bei mir einmal schon. Also, das Image war oftmals stärker gewesen also hat bei den Leuten schon so viel ausgelöst, dass sie nicht einmal die Musik gehört haben. Vielleicht so, das ist ähnlich zum Teil.
Jetzt bist du auf Tournee mit dem Programm.
Sehr erfolgreich, darf ich jetzt auch sagen.
Ja, das
Hilde sei Dank.
Hilde sei Dank.
Muss man sagen, das sind wirklich so tolle Lieder. Ich habe eine fantastische Band, aber das habe ich eigentlich immer. Aber auch so auf die Lieder, das matcht total. Also.
Wir tun dann in den Shownotes deine Homepage, michaelvonderheide.com. Weil ich habe mir schon aufgeschrieben, .ch. Nein, den mache ich
nicht mehr.
Ah, gibt es auch?
Ja, gab es
schon. Ah, hast du beide reserviert?
Kann alles müssen.
Man kann auf deiner Homepage schauen, wo du spielst. Und
wir haben jetzt ganz viel gespielt und haben noch ein paar vereinzelt. Und ab Herbst geht es wieder vermehrt los.
Komme ich sehr gerne dann schauen. Es hat nicht geklappt bis jetzt, aber sehr gerne bin ich dabei.
Ich lade dich ein.
Nein, herum.
Mal.
Wenn du mal nicht auf der Bühne bist, am Knef spielen oder irgendwie Rocky Horror Picture Show am Spielen bist, was auch immer.
Dann bin ich im Rümlanger Wald.
Machst du Rümlang unsicher?
Der Wald ist so einsam. Ich treffe einmal auf Doris, die jetzt 90 wird, und auf Barré, und das ist es. Also von unsicher machen.
Das ist noch schwierig.
Ja.
Der Wald, das sieht man auch auf Social Media. Ja, das ist
gehe ich jeden Tag. Mindestens eine Stunde.
Ihr Wort?
Ja. Darum sehe ich so gut aus. Sehr verehrte Damen und Herren.
Ganz Podcast und dachte, wie macht ihr das? Was ist das für ein Grämli?
Nein, nein, nein.
Nein, das ist der Wald.
Es ist nur das Blattgrün.
Das Blattgrün, das das auslöst. Hey, es ist grossartig, all die Sachen, die du da erzählst. Also ich glaube, wir können noch stundenlang weiter diskutieren und erzählen.
Es tut mir sehr leid, gell? Ich bin halt auch dann, wenn ich im Plodern bin, bin ich im Plodern.
Nein,
weil ich vorher allein im Wald war und dann so schweigsam, dann, wenn wieder mir mal zuhört.
Es gibt nichts Schlimmeres als...
Der Willi kennt alles schon, dem kann ich nicht
mehr noch... mal erzählen. Ich habe eine Abschlussfrage, ja. Michael. Und zwar, wenn du ein Glückskeks wärst.
Was ich eigentlich bin, muss ich sagen.
Du bist ein Glückskäfer. Wenn du so ein Glückskeks wärst, das Zettel, das dort drin ist, was würde auf dem Zettel draufstehen?
Also gut, ich würde sagen, es würde draufstehen, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann geht's nicht mehr. Sorry, ich habe schon mal einen Song verbraten, aber ich finde, der stimmt eben auch.
Ach,
der
Spruch
stimmt eben auch.
Assoziierst du etwas mit dem?
Ja, es ist eben so, dass wo man, also es ist natürlich klar von Konfuzius, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, geht von irgendwo ein Lichtlein her. Das mag sein, aber im ersten Moment, wo du denkst, es geht nicht mehr, geht's auch nicht mehr. Mhm. Und dann muss man in dem Moment hoffentlich finden, dass es wieder geht. Also ich finde auch, man darf auch mal kurz mal nicht weiter wissen. Keine Antwort haben oder traurig sein oder so. Also, damit es weitergeht, muss mal vielleicht das geht nicht mehr passieren. Das muss man zulassen.
Bei uns geht es jetzt noch ein bisschen weiter.
Ist gut.
Weil wir spielen jetzt noch so.
Jetzt bin ich ja schon eingesungen. Entschuldigung. Es ist so
höch. Ich zeig das nochmal. Ich zeig das nochmal. Die wunderbare. Wir spielen die Balladenversion von Beiverbar.
Okay, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt und ich freue mich riesig.
Ich mich auch.
Michael, Michi, Nachbar, ich danke dir für all die grossartigen Geschichten.
Ich danke dir.
Michi, also es ist...
ich hoffe, die Leute sind nicht eingeschlafen. Also du bist es nicht.
Ich bin
es
nicht. Ich bin einfach anständig und weggekommen. Nein, es war grossartig.
Soll ich noch etwas über Paola erzählen vielleicht?
Wer nächstes sie mal. Ist vielleicht.
Oder vielleicht lädst du sie mal in so einem Podcast.
Das wäre natürlich
das wär toll. Aber ich kann dir sagen,
das macht sie nicht. Das macht sie nicht. Aber sie ist ja auf eine gewisse Art... da gewesen.
Absolut.
Oder?
Ja. Ich bin ihr Sprachrohr.
Quasi. Paola Sprachrohr.
Das, was Duriela war für den Löffel oder ich bin ich für Paola.
Ich bin deine Gordo.
Ja, genau.
Danke dir, tausend.
Danke dir.
So schön gewesen. Vielen Merci. Dank und viel Erfolg. Und im Herbst komme ich schauen.
Sehr
und könnt auch schauen. Kaufen die CDs, ich tue das sehr gerne betonen. Nicht nur streamen, kaufen das Zeug, unterstützen die Musiker, Künstler. Es ist wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Sind auch ihr wieder dabei gewesen? Beim Nummer 7 vom Soundcheck-Tag. Das nächste Mal kommt logischerweise Nummer 8. Und es wäre super toll, ihr würdet den Kanal abonnieren. Und weiter folgen. Und was soll ich sagen? Es macht auch einen Spass. Habt ein schönes Leben. Mein Name ist Charles Steck. Bis bald. Ciao zusammen. Danke, Michi.
Zusammen, danke dir vielmals. Jetzt stehe ich also hier an der Bye-Bye-Bar. Ich werde mich heute nicht betrinken. Ich will dir nur zum Abschied winken. Ich habe nie gefragt, wer noch bei dir war. Fremder Duft in deinem Zimmer, nicht nur einmal, sondern immer. Glaub nicht, dass ich traurig bin, Tränen wären künstlich. Wie der kleine Eiffelturm im Bad bei dir. Flight 309 from Paris. Der Flug 309 von Paris ist wieder da. Fly 309 from Paris. An der Bye-Bye-Bar sag ich Bye-Bye, das war's für mich. Bye-Bye, Baby, Bye-Bye. Jetzt steh ich also hier an der Bye-Bye-Bar. Die Wunden sind schon längst verheilt. Die Zeit hat sich bei mir beeilt. Wodka aus dem Duty-Free schenkst du mir jedes Mal. Ich werd nicht mehr aus Anstand nippen, werd ihn in den Ausguss kippen. Weinen werd ich nicht, nee. Ich sing's dir einfach ins Gesicht. Fly
309 from Paris. Vol 309 en provenance de Paris. Fly 309 from Paris. Der Flug 309 von Paris ist wieder da. Fly 309 from Paris. An der Bye-Bye-Bar sag ich Bye-Bye, das war's für mich. Bye-Bye, Baby, bye-bye. Wenn du mich nochmal sehen willst, dann schau doch besser fern, 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 fern. Ich singe dieses Lied für dich und flieg dafür nach Tel Aviv. Für dich mach ich das gern. Fly 309 from Paris. Der Flug 309 von Paris ist wieder da. Fly 309 from Paris. An der Bye-Bye-Bar sag ich bye, das war's für mich. Fly 309 from Paris. An der Bye-Bye-Bar sag ich bye-bye, das war's für mich.